Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres wunderbaren Podcasts Working Title Patiently Gaming. Ich bin Jan und ich habe einen wundervollen Gesprächspartner an meiner Seite, den wundervollen
Hendrik.
Genau, der wundervolle Hendrik ist auch mit dabei.
War das mein Einsatz?
Das war dein Einsatz, du hast ihn absolut verpasst.
Okay, gut.
Wir haben uns zusammengefunden, weil wir ganz gerne so ein bisschen über Videospiele reden wollen. Ein Thema, das uns beide, glaube ich, so ziemlich unser Leben lang begleitet. Aufgrund unseres fortgeschrittenen Alters ist man nicht mehr ganz so aktuell. Du kannst das mit Sicherheit nachvollziehen, Hendrik.
Ja, wobei man sagen muss, dass wir nicht zu den Ältesten zählen.
Das ist richtig, aber ich sag mal so, wenn man ab 30 am Wochenende oder auch unter der Woche morgens aufwacht und einem nichts wehtut, dann ist man tot, oder wie ist das?
Ja gut, das ist so, aber um das mal einzuordnen, kannst du ja vielleicht einfach mal sagen, wo du eingestiegen bist mit dem Gaming.
Ach so, ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ich mich gar nicht so richtig dran erinnern kann. Das ist schon sehr, sehr lange her.
Das ist doch schon mal eine Aussage.
Aber mein erster Computer war tatsächlich ein CA128, den ich selbst besessen habe. Also schon.
Ich glaube, es ist irreführend, wenn wir unsere ersten Systeme sagen, weil bei mir war es der Game Boy, der allererste. Und den hatte ich aber viel zu früh.
Ja, ich habe das auch gerade schon gedacht, weil ich hatte den C128, da gab es, glaube ich, schon eine PlayStation 1, also von daher ja, genau. Spielt das jetzt auch nicht so eine große Rolle.
Also ich bin im Nachhinein immer meinen Eltern dankbar, dass die so Sparfüchse waren und mir nicht immer das Aktuellste gekauft haben und ich dann so mit Gameboy und Super Nintendo einsteigen konnte. Wobei es damals, glaube ich, auch schon das N64 dann oder kurz davor gegeben hat.
Ja, das kann ich auch gut nachvollziehen. Wobei ich wollte immer eine PlayStation 1 haben damals. Also von daher.
Kann ich verstehen.
Ja, aber ihr merkt schon, wir sind immer voll am Puls der Zeit.
Lass uns da mal bei bleiben. Konntest du dir deinen Traum von der PlayStation 1 denn eigentlich irgendwann erfüllen?
Ja, ich habe irgendwann eine geschenkt bekommen. Und ja, was heißt geschenkt bekommen? Gebraucht, gekauft, als es die PlayStation 2 schon gab. Also,
ja, da hast du dich sicher trotzdem sehr gefreut.
Da habe ich mich sehr gefreut. Ich konnte dann schön Tekken 2 und Final Fantasy 9 spielen. Das war auf jeden Fall schön.
Das beste Tekken.
Ja, genau. Ja, aber mit dem, so ein bisschen auch mit dem Hintergrund, natürlich haben wir uns dafür entschieden, diesen Podcast ins Leben zu rufen, wo wir einfach so ein bisschen darüber sprechen wollen, was wir so, also momentan ist geplant, dass wir es monatlich machen. Schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Wo wir so ein bisschen drüber reden, was wir im letzten Monat gespielt haben und was uns so im letzten Monat aufgefallen ist, bewegt hat innerhalb der Gaming-Branche. Also es wird jetzt voraussichtlich kein Politik-Podcast, aber man kann ja nie wissen, wohin noch wir nicht so abdriften. No, noch nicht. Es könnte schlimm werden. Genau, deswegen würde ich einfach mal sagen, also wir haben geplant, dass jeder so ein Thema mitbringt, über das wir reden. Und ich würde dir ganz gerne mal einfach die Bühne überlassen und uns präsentieren, was du so dabei hast diesen Monat.
Ja, also ich habe wie die letzten 8 Monate auch Valorant gespielt.
Nein. Also, und schon direkt hast du uns die Hälfte des Internets.
Na, das ist aber ein großer Teil davon. Wir haben nämlich genau dieses Alter, wo wir diese Service-Games, glaube ich, nicht so wahrnehmen wie Leute, die 10 Jahre jünger sind als wir.
Das ist wahr. Zu unserer Zeit war das noch Call of Duty Modern Warfare, würde ich sagen, oder Counter-Strike Source.
Genau, und wir können nämlich wirklich jeden Monat über ein anderes Spiel erzählen, weil wir nicht, denke ich mal, einem Spiel so verschrieben sind, dass wir das nur noch spielen.
Genau, das würde ich auf jeden Fall so sagen. Und also ich würde sagen, dass unser Repertoire an Spielen, die wir so bisher gespielt haben, auch ziemlich groß ist, dadurch, dass wir auch gerne unterschiedliche Sachen ausprobieren, auch wenn uns die einen mal besser gefallen und mal die anderen. Sind wir da schon relativ offen, was, denke ich mal, ganz cool ist. Und es ist auch so ein bisschen natürlich dafür gedacht, für Leute, die sich in einem ähnlichen Alter befinden und auch nicht mehr alles spielen, was so rauskommt, nur noch die Sachen, die sie interessieren, vielleicht auch ein bisschen Inspiration bekommen für Dinge, die sie interessieren könnten. Finde ich zumindest immer ganz schön, wenn man auch so ein bisschen mal ausführlichere Gespräche zu Spielen hört, die jetzt nicht so unbedingt voreingenommen sind oder wo man schon weiß, was die Leute denn mögen oder nicht und man dann auch dementsprechend urteilen kann, genau, ob das einem selbst gefällt oder nicht. Ja.
Ja, das ist so. Ich muss eingangs erwähnen, ich bin, und das ist keine Offenbarung für dich, ich bin Sucker für Nostalgie.
Ja, so ein bisschen sind wir das ja beide, glaube ich.
Ja, aber ich feiere das schon manchmal richtig, wenn irgendwie eine alte Serie wieder belebt wird oder ein neuer Teil von irgendwas kommt, was ich von früher kenne, und nehme das dann auch gerne an. Oder ein Remaster, ich bin auch immer so ein Remaster-Freund, ein Remake-Freund, was man da kritisch sehen kann. Aber ich bin da eigentlich immer ganz gut dabei. Das sage ich deshalb vorweg, weil das Spiel oder die Spiele, über die ich heute sprechen möchte, die haben was mit früher zu tun, mit Nostalgie. Und wenn ich Nostalgie sage, dann ist für mich selbstverständlich, dass ich selber auch weiß, dass früher nicht alles besser war und dass auch immer so ein bisschen Verklärung vielleicht dazugehört.
Ja, ich glaube, das ist aber normal. Das merkt man auch immer, wenn man, gerade wenn man Remaster spielt, finde ich, und man sich so denkt, das sah doch vorher schon genauso aus.
Ja, genau.
Und dann sich nochmal anguckt, dass die Auflösung damals doch nicht über 360p hinausging. So. Das ist schon krass. Ja.
It's the same picture.
Ja.
Genau. Spiel ist Assassin's Creed 2.
Ja.
Tada. Wie kam das? Ich habe das aktuelle Assassin's Creed ausprobiert, weil es immer hieß, ganz gegen meine Planung übrigens, weil es immer hieß, das neue Assassin's Creed Mirage, ne, zu dem Zeitpunkt.
Ja, was soll, heißt zu dem Zeitpunkt, wann ist es rausgekommen? Jetzt vor einem Monat oder so erst, oder? Vor zwei?
Es kann natürlich sein, dass es jetzt jemand hört und dann gibt es schon Assassin's Creed
Das kann sein, aber der Podcast hat ja wahrscheinlich einen Zeitstempel. Und dementsprechend kann man ja ungefähr beurteilen, wann der Podcast rausgekommen ist.
Ja, wenn man sich die Mühe macht.
Wenn man sich die Mühe macht, das stimmt.
Also, ich habe also mir Assassin's Creed Mirage angeguckt, obwohl ich das im Vorfeld gar nicht wirklich vorhatte. Das ist einer von diesen vielen Impulsivkäufen oder Impulsiventscheidungen gewesen, die ich in letzter Zeit so treffe. und ich wollte einfach mal gucken, ist es so wie früher? Erweckt es das gleiche Feeling, was ich früher hatte? Weil ich bin mit Assassin's Creed 2 erst in der Serie eingestiegen. Und habe dann so ein bisschen gespielt und gemerkt, ja, sie machen auf dem Papier endlich genau das, was ich früher cool fand. Ist es jetzt besser oder schlechter als Assassin's Creed 2, was ich so gerne mag, was mir persönlich auch wichtig ist? Und da habe ich einfach gedacht, Moment mal, das kann ich ja direkt vergleichen. Ich schmeiße einfach Assassin's Creed 2 an. So. Jetzt kommst du.
Und welche Version hast du jetzt gespielt?
Genau, das ist vielleicht noch ganz wichtig zu erzählen. Denn ich habe mich nicht für die, ich habe es damals auf der PS3 gespielt, ich habe mich nicht für die Version auf der PS3 entschieden, sondern über die, jetzt kommt erst die erste Überraschung, über das Remastered, in Anführungszeichen. Das, was 2016, glaube ich, für PS4 und Xbox One rausgekommen ist und ganz groß in der Kritik stand. Weil da einige Fehler sich eingeschlichen hat. Das war kein gutes Remaster.
Okay. Dann hat es sehr schlechte Grafikfehler und so auch.
Oh,
so
das war. Da kannst du das mal ergoogeln. Das war sehr lustig. Die Charaktere sahen fürchterlich aus. Irgendwie die haben keine Augenlider gehabt, soweit ich weiß. Und, also es sah so ein bisschen aus wie die Rocky Horror Picture Show.
Ja, das ist teilweise echt ein bisschen strange, ne? Dass die bei den Remastern dann plötzlich nicht mehr so richtig, wenn die Texturen oder so überarbeiten, dann die Charaktere plötzlich so strange aussehen. Also, ich weiß nur, dass bei Final Fantasy haben sich auch mal viele Leute beschwert, bei Final Fantasy 10 beim Remaster, bei 8 glaube ich auch, wenn ich mich recht erinnere, dass immer die Charaktere entweder nicht entsprechend den Vorstellungen aussahen, oder bei 8 natürlich noch was anderes, weil es noch wesentlich pixeliger war, aber dass plötzlich die Gesichter doch sehr, sehr anders aussahen.
Wobei, da muss ich einhaken, bei Final Fantasy X war es doch, glaube ich, sogar so, dass man sich wohlwissend für ein Redesign entschieden hat, ne? Zumindest vom Hauptcharakter.
Oh, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Ich habe nur immer noch die Internetstimmen im Kopf, wo dann natürlich immer schnell Hardcore-Fans laut werden und sagen, oh nee, das ist nicht der Tidus oder die Yuna, die ich mir vorgestellt habe.
Du hörst die auch, die Internetstimmen?
Ja, manchmal, zu meinem Leidwesen, muss ich gestehen.
Ich meine, mich erinnern zu können, dass die sich echt für ein Redesign entschieden haben, was die Gesichtszüge von Tidus angeht.
Ja, okay. Ja, dann muss ich das vielleicht nochmal nachforschen, aber wollte ich jetzt auch nicht abbringen. Ja.
Das macht gar nichts. Bei Assassin's Creed 2 haben die das nicht entschieden, den Charakter in keine Augenlidern zu geben, weil das sollte einfach für Ubisoft höchstwahrscheinlich ein schneller Cash-Grab werden.
Ja.
Auf die Nostalgie eben, ne? Nostalgie funktioniert in der Branche, haben die nochmal, ey, eure coolen Spiele von damals, was ihr so cool fandet, bezahlt doch nochmal dafür. Habe ich gerne gemacht und dann diese furchtbare Version davon erhalten. Mittlerweile oder auch schon vor etlichen Jahren wurde allerdings das Spiel gepatcht, sodass man das heutzutage ohne weitere Probleme spielen kann. Es hat aber auch viel Kritik erfahren, weil Next-Gen-Konsole, ne, PS4, Xbox One, weil das Spiel nicht mit 60 Frames lief.
Ja, dieser, das ist echt bitter. Also vor allem, weil du auch eben gesagt hast, PS3-Version, du hast ja damals auch auf PS3 gespielt, ich auch. Und damals lief es wahrscheinlich mit 25 Frames oder so auf
der PS3. Es war wahrscheinlich öfter an der 20 dran, als uns das lieb gewesen ist. Ja. Aber das war ja bei vielen PS3-Spielen so tatsächlich.
Leider, ja.
Es war uns einfach nicht wichtig früher. Bei uns stand immer der Spielspaß im Vordergrund.
Genau.
Nee, aber tatsächlich sind wir ja heute so verwöhnt, was viele Sachen angeht, dass es einfach stört, wenn irgendwas nicht zumindest in seiner Framerate flüssig läuft, finde ich zumindest.
Ja, ist auf jeden Fall so, ja.
Und da habe ich gleich übrigens noch, erinnere mich dran, eine Anmerkung dazu, zu 30 Frames-Geschichten. Aber ich bin dieser Krux bin ich entgangen, indem ich das ganze Spiel tatsächlich ich habe mich für die Xbox One-Version entschieden, die aber auf der Xbox Series X läuft. Die wird hochgerendert, glaube ich, in 4K. Ich meine, das ist schon eine Xbox One X Erweiterung gewesen. Aber die Xbox Series X, es ist kompliziert bei den Xboxen. Ich weiß.
Ich komme tatsächlich da auch mit den Namen manchmal durcheinander.
Ja, ja, das ist echt weil verrückt. Es gab ja, dazu noch kurz, es gab damals von der Xbox One, gab es noch die ultimative Antwort auf die PlayStation 4 Pro, die Xbox One X. Die hatte dann 4K, ne, eben genau wie die PlayStation, oder sollte dann 4K haben in manchen Spielen, ebenso wie die PlayStation 4 Pro, und war zu seiner Zeit die leistungsstärkste Konsole der Welt, damit wurde sie auch beworben. Und da gab es, glaube ich, schon einen Patch für diese Assassin's Creed Collection, genau, es ist nämlich nicht nur Assassin's Creed 2, sondern auch die Ezio-Trilogie, so hieß, glaube ich, auch das Paket.
Ja, glaube ich auch, ja.
Und da gab es schon den Patch, dass es in 4K oder zumindest im hochgerechneten 4K läuft. Das ist also alt. Was jetzt allerdings die aktuelle Series X macht, nicht zu verwechseln mit der Series S. Also die wissen schon, warum sie nicht Marktführer sind.
Das bringt's, glaube ich, auf den Punkt.
Was die Konsole noch zusätzlich macht, ist, ohne dass das Spiel das mitbekommt, zieht die Konsole das Spiel auf 60 Frames tatsächlich, die es auch zu 100%, so habe ich es zumindest erfahren, einhält. Und das macht das Spielerlebnis für den verwöhnten Spieler von heute nochmal wirklich sehr angenehm.
Ja, das glaube ich, ja.
So, und dann habe ich es dem Test unterzogen. Ich habe mich natürlich an viel erinnert. Ich bin so ein Sucker auch für Musik und sowas. Und wenn da schon diese ersten Töne gespielt werden, dann war ich eigentlich schon drin. Deswegen kann ich mich nicht von freisprechen, dass nicht doch Nostalgie da seine Rolle gespielt hat.
Ja, da grätsche ich mal dazwischen kurz. Ich finde ja sowieso den Anfang von Assassin's Creed 2 mit der Musik und so gerade, man ist da ja, glaube ich, mit Ezios Bruder am Anfang unterwegs, wenn ich mich recht entsinne, wo man dann auf die Dächer klettert und dann steht man da oben und dann kommt das Logo und die Mucke und so. Das ist schon ziemlich geil und das wurde ja auch danach sehr, sehr oft zitiert, sage ich mal.
Genau.
Also von der Serie selber und auch von anderen Spielen, die stark daran orientiert haben. Aber dieses Flair noch mal wieder hinzukriegen, ist, finde ich, sehr, sehr schwierig.
Genau. Es zeigt sich aber auch, dass das schon damals, unabhängig von der Nostalgie, seine Qualität hatte, weil dieses Ezio-Thema, in der Musik meine ich jetzt, das Ezio-Theme, das wird heute noch in allen Assassin's Creed-Teilen irgendwie geremixed. Also muss es ja schon einen bleibenden Eindruck. Ja, ja, okay. Das findet man immer mal wieder. Und du findest keine Mucke, soweit ich es zumindest weiß, aus dem ersten Teil in den späteren Teilen wieder, weil die einfach nicht so im Gedächtnis geblieben zu sein scheinen.
Der erste Teil war ja aber auch einfach nicht so ein gutes Spiel. Muss man halt auch einfach mal so sagen.
Irgendwann gucke ich mir den mal an, weil der läuft auch gut auf der Series X tatsächlich. Und manchmal, wir haben ja das Phänomen häufiger, wir beide unterhalten uns ja oft darüber, dass so Spiele, die nicht so groß sind und vielleicht auch simpel sind und sich wiederholen und so im 70%-Bereich liegen, die sind manchmal überraschend gut für einen.
Da gebe ich dir vollkommen recht, aber ich muss sagen, Assassin's Creed 1 habe ich damals schon relativ nah am Start auf dem PC gespielt und ich fand es damals schon langweilig, muss ich sagen.
Ich gar nicht. Also ich habe das immer nur davon in den Zeitungen gelesen, in der New York Times, in den Videospielzeitungen natürlich, die damals noch, können wir auch mal drüber sprechen, viel verbreiteter waren, vor allen Dingen bei mir.
Ja, ich habe nur so Zeitungen gelesen wie die Endzone, obwohl ich nicht mal eine Nintendo-Konsole hatte.
Das ist traurig, ja.
Ja, für mich vor allem, ja.
Ja, naja, Assassin's Creed 1 galt damals so als Grafikblender auch so ein bisschen, weil es halt wirklich auch beeindruckend aussah für die Zeit und sollte ja Prince of Persia werden, müssen wir nicht drüber sprechen.
Ja.
Aber hat so ein bisschen was losgetreten. Und das Ergebnis davon kam damit Assassin's Creed 2. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also ich kann mich, wie gesagt, nicht freisprechen von der Nostalgie-Geschichte, aber tatsächlich habe ich denn, ich wollte es nur mal anspielen und gucken, ob das noch cool ist. Für mich ist es das noch. Und ich habe dann sehr viel Zeit damit verbracht und habe auch noch tatsächlich Lust, das noch weiter vielleicht sogar durchzuspielen. Weil es halt einfach gut ist. Ich kann es nicht anders sagen. Es macht mir Spaß. Es sieht gut aus, hört sich gut an. Und ja.
Ja, um nochmal eben ganz kurz auf den ersten Teil zu sprechen zu kommen. Ich fand halt, als damals der zweite Teil rauskam, nachdem mehr oder weniger enttäuschenden ersten Teil, zumindest für mich, und der erste hat sich ja sehr, sehr gut verkauft, meine ich damals, hat ja den Start für die Serie schon krass losgetreten. Und also der zweite Teil war ein Augenöffner, muss ich echt sagen. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. War für mich damals eine krasse Überraschung, dass der so viel besser ist als der erste Teil. Und nicht umsonst haben die dann die Formel halt auch dementsprechend weitergeführt, wie das Spiel war. Na, das muss man halt auch einfach so sagen, dass das danach ja, sich totgelaufen hat, will ich nicht sagen, aber so wie das nun mal oft ist bei so Serien, das, was gut war, wird dann halt totgeritten irgendwie, ne?
Assassin's Creed 2 war doch einer der Grundsteine für die allseits bekannte Ubisoft-Formel dann, oder nicht?
Ja, und allgemein Open-World-Spiele und so.
Ja.
Das mit den Türmen und so, das hat ja dann nicht nur Assassin's Creed so weitergeführt oder Far Cry, sondern auch noch andere Spiele von anderen Herstellern, ne? Muss man jetzt.
Ja, also das war ja dann damals überall. Also man läuft zu Türme, sind es in dem Fall, war dann auch in anderen Spielen immer oft Türme, um die Karte aufzudecken und auf der Karte waren dann Symbole, die man ansteuern konnte für Nebenmissionen, Hauptmissionen oder andere Geschichten.
Ja, genau.
Und das hat sich dann so durchgezogen durch die Spielhistorie. Was mir allerdings krass aufgefallen ist, und da hat sich wirklich das Gaming-Weltbild verändert, wir haben es dann auch mal bei mir angeworfen und du hast es auch noch mal angeschaut.
Ja.
Es ist Wahnsinn, wie klein das ist.
Ja, dass man tatsächlich in Florenz den Stadtrand sehen kann, wenn man oben.
Also wenn man in Florenz auf irgendeinen Turm klettert, kann man quasi komplett Florenz sehen. Und das kam mir damals nicht so vor, weil es damals für mich eine relativ große Stadt war.
Ja, damals war es riesig. Also was gab es denn auch vergleichsweise? Klar, es gab so Sachen wie GTA und so, aber da konntest du natürlich auch, naja, gut, bei GTA San Andreas gab es, glaube ich, auch ein Jetpack oder so und du konntest Hubschrauber fliegen. Aber ja. Man hat das nicht so wahrgenommen, dass das tatsächlich in Anführungszeichen eine Kleinstadt war. Und ich weiß, genau, als wir uns das bei dir auch so ein bisschen angeguckt haben, wir sind dann ein bisschen ja durch die Stadt gelaufen und du bist schon zwei oder dreimal auch an der gleichen Stelle dann vorbeigekommen. Nicht, ja, weil du im Kreis gelaufen bist, aber man hat es halt auch einfach wiedererkannt. Weil, also ich weiß nicht, ob es mehr Wiedererkennungswert hatte damals oder ja.
Ob du es vielleicht noch kennst.
Ob ich es noch kenne oder ob die Stadt einfach dementsprechend klein ist, dass du halt einfach dann, wenn du random rumläufst, eventuell da einfach mal vorbeikommst.
Na, ne? Wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Und also das ist sowieso was mir auch mittlerweile bei Open-World-Spielen und so aufgefallen ist, dadurch, dass viel so sehr detailreich ist, wirken viele Sachen viel ähnlicher, habe ich das Gefühl. Weil du damals, gerade bei so einem Spiel aus der Zeit, so 2010 rum oder vielleicht noch früher, hattest du eher noch mal markante Details an manchen Stellen, an denen du dich so ein bisschen orientieren kannst und die, weiß ich nicht, das Spiel so ein bisschen oder den Ort so ein bisschen kennzeichnen, wo du dich gerade im Spiel aufhältst.
Und es war vielleicht einfach mehr handgemacht.
Ja, das kann auch sein, aber heutzutage hast du, wenn du jetzt so ein Spiel in der Stadt hast, keine Ahnung, nehmen wir mal Cyberpunk oder sowas. Wollen jetzt da nicht großartig drüber reden, weil ich das gerade noch spiele, aber...
Willst du mich bremsen?
Ja, ein bisschen will ich dich bremsen und die große Cyberpunk 2077 Special-Folge anteasen. hast du halt an jeder Ecke stehen da Mülltonnen, da liegt Müll rum, keine Ahnung, da fahren fancy Autos rum, sau viele Fußgänger und dadurch wirkt alles, ja, ist es halt eine Großstadt, aber es wirkt halt auch alles sehr ähnlich, ne? Und also ja, für mich persönlich bietet es dann nicht so viel Wiedererkennungswert. Ich finde immer, dass das auch so ein bisschen eine Stärke von älteren Spielen ist. Also ich glaube, dass es auch wirklich durch die kleinere Welt kommt, aber dass du halt so ein bisschen mehr Wiedererkennungswert in den Welten hast. Das finde ich eigentlich immer ganz schön, weil das trägt auch zur selbstständigen Orientierung bei. Du musst nicht ständig auf die Karte gucken, kein GPS oder so benutzen. Das mag ich eigentlich ganz gerne, wenn du so ein bisschen abtauchen kannst und die Welt wirklich kennenlernst.
Hm. Ja. Damals kam mir die Welt so groß vor. Vielleicht war ich auch einfach nur kleiner.
Henrik, ich muss dir sagen, so viel kleiner warst du damals wahrscheinlich gar nicht. Nee,
das stimmt. Ja, aber es kam mir halt früher riesig vor. Es gab natürlich noch mehr Städte, ne, mit Venedig und so weiter und noch ein paar andere Gebiete.
Bist du schon so weit jetzt wieder in Venedig?
Nee, weil ich hab noch eine Überraschung gleich für dich.
Ah, okay. Da freue ich mich aber drauf.
Ich konnte das leider nicht weiterspielen.
Okay.
Lustig, dass du eben GTA angesprochen hast, weil auch von GTA, von der PS2-Trilogie, GTA 3, Vice City und San Andreas, kam ja auch ein schlechtes Remake raus, was mittlerweile, glaube ich, spielbar ist. Etwas später jetzt, vor ein paar Jahren war das.
Remaster, oder?
Remaster, ja. Ja, weiß ich jetzt nicht, wie man das betiteln will.
Ja, aber hat das irgendwelche Gameplay-technischen Änderungen?
Ja, manche Sachen haben nicht funktioniert.
Ja, okay, nee, dann ist es ein Remaster, würde ich sagen. Wenn einfach nur die Grafik ein bisschen aufgehübscht ist, ist es ein Remaster.
Ja, gut, es wurden auch sogar Models getauscht und sowas, aber wie dem auch sei, die Belichtungsengine.
Ja, also aber das spielerisch bleibt es das Gleiche.
Ja, genau. Ja. Richtig, das ist, denke ich mal, das, was ein Remaster dann auszeichnet. Ne?
Würde ich schon so sagen, das ist aber ein anderes Thema, glaube ich, Definition.
Und dann reden wir ganz viel über Last of Us und was da ein Remaster ist und ein Remake.
Ja, dafür müsste man das erstmal spielen.
Nee. Was ist ein Remaster, was ist ein Remake und was ist die Serie? Kann man so noch unterscheiden? aber nochmal zurück zum Punkt, das, was du angesprochen hast mit GTA, ist lustig, weil bei GTA war ein großer Kritikpunkt, neben vielen anderen, dass, wenn du auch in San Andreas auf dieses höchste Gebäude mit diesem Heli, mit dem Heliplatz da bestiegen hast,
weiß ich nicht. Mit dem Heliplatz bestiegen, das war, also Sätzen 6 im Deutschunterricht, 5. Klasse, oder?
Ich war noch auf der Hauptschule.
oh Mann, ey.
Wenn man zumindest einen hohen Aussichtspunkt erklommen hatte bei GTA San Andreas im Remake, dann konnte man tatsächlich, und das klingt jetzt auch unglaubwürdig, aber es ist so, dann konnte man die ganze Karte sehen. Und ich rede nicht nur von ich rede nicht von der Los Angeles Variante, sondern du konntest auch Las Venturas sehen, diesen großen Berg. Du konntest einmal komplett die viereckige Karte sehen.
Ja, das ist so crazy. Also das hätte ich auch echt nicht gedacht bei dem Spiel.
Weil gerade das kam einem ja früher so riesig vor. Und es ist sogar so weit gegangen dann im Falle von diesem Remake, dass der Entwickler neben vielen anderen Sachen, die dann verbessert wurden, tatsächlich noch Nebel zupatchen musste, damit man nicht so weit gucken kann. Krass. Damit das nicht die Größe verliert.
Ja. Das ist echt abgefahren.
Und das zeigt halt deutlich, wie gesagt, wie groß heute alles geworden ist in den Spielen, in diesen Open-World-Spielen. Und das hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Du hast es eben schon angesprochen. Ich höre auch immer wieder Leute sagen, gerade bei den GTA-Spielen, dass man sich da noch auskannte, ohne das Navi anzuhaben, weil man öfter an den gleichen Stellen lang gefahren ist und so weiter.
Ja, genau, das ist, glaube ich, das, was ich meine, so, dass die älteren Spiele dadurch einfach mehr Wiedererkennungswert bieten und heute hast du einfach viel Kulisse, wo du einfach nur so durchrennst zur nächsten Mission, ne?
Das ist ja eine Güte, die eines meiner Lieblingsfranchises Yakuza dann auch für sich hat. Ne? Immer mit denselben Städten oder Stadtteilen, wo man sich mittlerweile auch besser auskennt als zu Hause.
Ich finde, das ist auch eigentlich ein echt cooler Ansatz. Das hat natürlich auch damals mit Sicherheit Budgetgründe gehabt, warum die das so gemacht haben.
Ja, die mussten alles für Mark Hamill ausgeben.
Ja, das stimmt. Weil es im ersten Teil, glaube ich, ne?
Erster Teil Yakuza 1 PS2, man hat das als GTA-Killer, aber als japanisches GTA-Pendant eben bezeichnet, was es gar nicht ist, was aber damals einfach sich verkaufen sollte. Und dann gab es noch, die es jetzt wieder gibt tatsächlich, eine groß angelegte englische Version davon, sprich mit englischer Sprachausgabe. Und man hat wirklich die Stars engagiert für eben den Titel. Und dann hat der gute alte Majima, wurde gesprochen von Mark Hamill, den man vielleicht auch so Indie-Filmen kennt, wie Star Wars. Noch. Ja, ja. Star Wars oder halt eben auch, er hat ja auch viel den Joker bei Batman Animated Series gesprochen und sowas. Und in eine ähnliche Richtung ging das dann. Hat sich nicht so verkauft. Der zweite Teil war dann, glaube ich, nur noch japanisch.
Weiß man, wer Kazuma gesprochen hat?
Nee, das weiß ich tatsächlich jetzt so nicht. Okay. James Earl Jones.
Ich dachte jetzt nämlich erst, Mark Hamill hätte ihn gesprochen.
Nee.
Ja.
Seine Joker-Rolle wieder aufleben lassen von Batman.
Ja, deswegen habe ich gerade erst gedacht, weil das war mir nämlich zum Beispiel gar nicht bewusst, dass er den da in der Animated Series gesprochen hat, aber dann passt es ja irgendwie zu so einem irren Japaner, der mit seinem Baseballschläger da nur rumrennt.
Ich mache ungern Werbung und ich kriege da auch nichts für. Noch nicht. Aber die Animated Series von Batman, mit der ich aufgewachsen bin, ist momentan wieder bei Netflix und das ist relativ in Deutschland schwer daran zu kommen. Ich habe immer versucht, da DVD-Releases von zu kaufen, die aber sehr teuer sind. Und die gibt es jetzt einfach so auf Netflix. Es hat diesen coolen 90er-Jahre Animationsstil. Habe ich immer früher samstags morgens auf ProSieben geschaut.
Ja, wollte ich gerade sagen, es lief wahrscheinlich um die Uhrzeit auf ProSieben. Dann habe ich es wahrscheinlich auch öfter mal geguckt.
Ja, das ist für mich tatsächlich, so habe ich Batman kennengelernt. Und das ist für mich so der Prototyp Batman, diese Animated Series.
Ja, habe ich auch noch so ein bisschen vor Augen. Genau. Wahrscheinlich lief direkt nach Mega Man und vor Highlander oder so.
Alter, dieser Block morgens auf ProSieben, samstags morgens, da lief echt Mega Man und Batman und was weiß ich. Das ist, glaube ich, heute nicht mehr so.
Glaube ich, wirklich nicht mehr so. Eine Zeit lang liefen, glaube ich, noch Anime, aber.
Na gut, Mega Man war doch ein Anime, oder nicht?
Ja, okay, stimmt. Technisch gesehen, ja, wahrscheinlich.
Heidi auch.
Ja. Aber ich meine, sowas wie Shaman King oder so lief eine Zeit noch, glaube ich. Aber das ist, war auch das, schon ein bisschen
glaub, das später. Das war schon später, ja. Ich weiß nur noch, dass, also Samstagmorgens musste ich mich immer entscheiden zwischen ProSieben und RTL, weil da tatsächlich relativ hochwertiges Programm für Heranwachsende lief.
Ja, keine Ahnung, wie das heute noch ist. Da müsste man mal vielleicht in die Forschung gehen. Da müsste man erstmal auf Fernsehen gucken für.
Ich möchte das gar nicht herausfinden, was da heute samstags morgens läuft. Vor allem Kinder gucken auch kein Fernsehen mehr.
Ja, das stimmt tatsächlich. Die gucken tatsächlich mehr Sachen auf YouTube oder ja, on demand natürlich. Ist ja auch einfacher für die Eltern, so ein bisschen das zu planen.
Weil irgendwie so eine Batman-Folge geht halt 20 Minuten und nicht 20 Sekunden. Das kann schon ziemlich schwierig werden heute für die Kids.
Da haben wir uns direkt Feinde jetzt. Aber ja, da hast du wahrscheinlich nie Unrecht. Ja.
Was wollte ich überhaupt sagen?
Du wolltest
ich habe Assassin's Creed 2 gespielt.
Ja.
Und ich habe das in privaten Gesprächen mit dir schon angeteased. Ich habe Assassin's Creed 2 jetzt die letzten Tage nicht weitergespielt, weil ich noch ein anderes Spiel angefangen habe. Jan, ich lebe komplett in der Vergangenheit. Ich habe auf der Switch angefangen, das zweite Remaster zu Xenoblade Chronicles.
Ach, cool.
Und bin da tatsächlich schon für die relativ kurze Dauer und für meine Verhältnisse relativ weit drin, 10 Stunden nämlich ungefähr.
Ja.
Und ich finde das super gut. Ich habe das damals auf der Wii überhaupt gar nicht gespielt. Ich habe das Remaster, Remake, auf dem, es war dann eher ein Remake, weil auch viele Änderungen da waren natürlich, systembedingt, auf dem 3DS gespielt. Das fand ich aber nie so anziehend, die Version. Und jetzt endlich tatsächlich die Switch-Version. Und ich find's klasse. Und ich bin traurig, dass ich das früher nicht gespielt habe. Aber das zeigt nur wieder, um den Punkt direkt weiter auszuführen, ich muss tatsächlich diese alten Spiele gar nicht früher gespielt haben, damit ich die geil finde.
Ja, guck mal, das ist so ein Thema, worüber wir uns doch letztens unterhalten haben.
Das hat aber niemand gehört.
Ja, das hat niemand gehört, deswegen wollte ich das jetzt nochmal rekapitulieren.
Auch für mich, weil ich mich nicht mehr daran erinnern kann.
Exakt. Ja, aber dass es total cool sein kann, nochmal so ein altes Spiel reinzutun und das dann auch wirklich zu spielen und es ernst zu nehmen, so mit dem Gedanken, ich zock das jetzt einfach und nicht es einfach nur liegen lassen, weil es alt ist, sondern sich halt einfach drauf einlassen, weil das kann ganz schön, ja, dadurch, dass es natürlich nicht mehr den heutigen Trends folgt, die man schon so ein bisschen intus hat und gewohnt ist, was Spieldesign und Geschwindigkeit von Spielen und so auch angeht, kann es so ein bisschen das Spielgefühl extrem auflockern. Und was ganz Neues will ich jetzt nicht sagen, weil es ist natürlich ein älteres Spiel, aber es kann so ein bisschen erfrischend sein, wenn man viel moderne Sachen auch gewohnt ist. Modernes Game Design. Finde ich zumindest. Das ist total schön.
Ja. Das ist so. Ich weiß nicht, wie das für jemanden ist. Ich habe das Spiel jetzt natürlich früher nicht gespielt, aber ich habe natürlich früher Spiele gespielt und ich weiß nicht, ob die Hürde für mich kleiner ist als für jemanden, der jetzt mit dem neuen Zeug einsteigt. Wahrscheinlich schon.
Ja, das ist immer schwer zu sagen, finde ich. Wir haben ja am Anfang so ein bisschen drüber geredet, wann wir so ungefähr angefangen haben, Spiele zu spielen. Und wir haben ja schon eigentlich fast jede Art von Spiel mitgenommen, dadurch, dass wir auch noch natürlich die 16-Bit-Ära und so relativ gut kennen und sogar noch ältere Spiele möglicherweise. Dadurch hat man dafür natürlich auch noch ein Gefühl und eine gewisse Nostalgie, ne?
Ich glaube nämlich, es ist schwierig, weil wir haben auch schon häufiger drüber gesprochen. Meine erste Konsole war, wie gesagt, 16-Bit, der Super Nintendo, wenn man jetzt vom Game Boy absieht, den ich ein Jahr vorher hatte. Aber wir haben auch schon mal drüber gesprochen, dass wir beide, glaube ich, etwas größere Probleme haben, in so 8-Bit-Spiele reinzukommen.
Das stimmt. Allerdings sehe ich auch so. Und das, finde ich, ist auch so bei moderneren Indie-Spielen oder so, die auf den Look getrimmt sind. Mir fallen da so Sachen ein wie Shovel Knight ist, glaube ich, so ähnlich. Das ist, glaube ich, auch, geht auch mehr in die bisschen reduziertere 8-Bit-Richtung.
Genau, und mit dem schwarzen Hintergrund und so, ne?
Ja. Genau, da gibt es noch so ein paar andere Spiele. Mir fällt noch irgend so ein Ninja-Spiel oder Shinobi-Spiel oder so fällt mir da noch ein. Irgendwas habe ich da so vorm inneren Auge.
Aber Messenger jetzt, doch, ab wobei das noch in eine andere Richtung geht dann, wenn man weiter spielt.
Ja, aber ich glaube, das ist es. Ja, ich glaube, da.
Ja, aber kennst du den Clou von dem Spiel?
Nee. Kenne ich nicht.
Oh, okay. Messenger fängt in der 8-Bit-Welt an und du steuerst dann quasi irgendwann, bist dann irgendwann in der 16-Bit-Welt.
Ach krass, okay, cool. Aber es wird nicht irgendwann noch 3D.
Das weiß ich nicht.
Okay, ja, aber da habe ich tatsächlich auch immer so ein bisschen Schwierigkeiten, weil mir das dann oft auch schon ein bisschen zu detailarm ist, muss ich sagen. Aber
ich habe den Eindruck, das war natürlich der Technik geschuldet, das weiß ich auch. Aber für mich gerade so NES-Spiele sehen immer so ein bisschen, bei manchen Spielen passt es, bei Metroid zum Beispiel, aber die sehen immer so ein bisschen aus, als würden sie in einer dunklen Höhle oder bei Nacht spielen, weil die immer sich auf den schwarzen Hintergrund irgendwie einigen mussten,
ja,
weil man
nicht
so viele Farben darstellen konnte.
Finde ich auch, ja. Und ich glaube, was bei mir tatsächlich auch ein Problem ist, dass es meist so sehr skill-lastige Plattformer sind und so. Die auch echt schwierig sind, durchzuspielen. Und da bin ich einfach nicht so der Typ für so 2D-Jump'n'Run, Schnetzel- und Ballerspiele.
Aber selbst da hast du schon krasse Unterschiede zwischen den Generationen. Wenn du dir allein Super Mario Brothers anguckst und Super Mario World auf dem Super Nintendo, da sind schon Gameplay-Kniffe drin und Speicherfunktionen natürlich vor allen Dingen, die das Erlebnis schon so viel besser machen für mich persönlich. Das ist krass.
Das ist so, aber ich habe jetzt speziell auch an Grafik gedacht, muss ich sagen. Mhm.
Aber auch da.
Ja, spielerisch ist das natürlich auch nochmal dann wieder was anderes. Ich habe zum Beispiel auch Ich bin ja großer Final Fantasy Fan und ich hätte zum Beispiel auch Schwierigkeiten. Das ist jetzt was ganz Neues für dich. Ich würde
ich mehr so für so einen Call of Duty Typ gehalten.
Ja, die Zeit gab's auch. Ja. Ich habe irgendwann mal Final Fantasy 1 ausprobiert zu spielen und
in der wirklich 1 Version, also in der Ursprungsversion.
Ja, in der Ursprungsversion. Das ist nicht meine Welt, da kommt man nicht mal, also ich persönlich komme da nicht mehr rein, weil mir es viel zu sperrig ist. Also für mich ist so 5 und 6 noch das höchste der Gefühle und von 3 oder so gibt es dann ja auch noch Remakes für ein 3DS und so und mittlerweile auch für ein PC. Aber das ist mir dann alles schon zu hart, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich kann das nochmal eben besser kalendarisch einordnen. Ich habe einen Gameboy bekommen, da war ich 4 Jahre alt. Also meine Eltern haben da erziehungstechnisch komplett versagt zu der Zeit. Und ich war 4 Jahre alt. Und mein erstes Gameboy-Spiel, jetzt kommt's, war The Legend of Final Fantasy. Zählt mit Tetris zu meinen ersten Videospielen überhaupt. Legend of Final Fantasy war gar kein Final Fantasy, sondern ein Saga-Spiel. Die Reihe, die man erst später hier im Westen kennengelernt hat. Und das war komplett auf Englisch, es war ein Rollenspiel. Ich habe das sehr viel gespielt im Auto und so, ohne Beleuchtung, meine Augen sind schlecht geworden. aber ich habe nicht gewusst, was ich da mache. Also ich war auch 4, aber ich habe das viel gespielt und ich bin da, glaube ich, nicht wirklich weit gekommen.
Ja, das glaube ich dir gerne. Also ich habe auch früher Spiele gespielt, wo ich nicht wusste, was ich tue, aber mir ist letztens erst aufgefallen, gibt nämlich gerade zum Zeitpunkt dieser Aufnahme bei Steam ein Square Enix Sale.
Ja, hey, wann ist das denn? Aber da können doch Leute gucken, da in eine Infobox.
Ach, Mann, ey.
die Mühe kann sie sich ja wohl machen.
Es gibt so eine Collection oder so da und da ist auch Legend of Final Fantasy mit drin, die Gameboy-Version.
Ja, die
und da könntest
die Version habe ich für Switch.
Ja, die gibt's auch für Switch, okay.
Die gab's zuerst für Switch.
Du könntest das jetzt nochmal auf dem PC aufleben lassen, wenn du möchtest.
Nee, ich hab das tatsächlich aufleben lassen. Und ich habe so eine krasse Nostalgie empfunden, das ist bei mir ein großes Thema, bei der Musik und so, weil das mega nice ist. Aber ich habe innerhalb, glaube ich, von 20 Minuten, die ich gespielt habe, weil ich zum ersten Mal wusste, was ich tue, bin ich weitergekommen als in den Jahren, wo ich das früher viel gespielt habe.
Ja, das glaube ich dir gerne. Aber das ist auch schon, das ist so ein bisschen mehr wie Dragon Quest, ne? So man sieht nicht seine eigenen Charaktere, sondern nur die Gegner im Kampf, glaube ich auch.
Im Kampf, genau. Ja. Sonst hast du diese ganz normale Overworld-View und sowas, wo man die Städte sind dann durch so eine Burg gekennzeichnet, der Wald eben durch so einen Baum. Und dann geht's in Dungeons rein oder eben in die Städte. Und das war schon ziemlich cool für die Zeit, glaube ich. Ich bin ja sowieso erst etwas später in so richtige Rollenspiele eingestiegen. Und das war für mich damals einfach Overkill. Plus natürlich die Tatsache, dass so ein Spiel im Gegensatz zu einem Mario auf Englisch für mich nicht spielbar war. Also ich konnte nichts verfolgen. Das war ja bei vielen Spielen damals egal, bei dem nicht.
Ja, ich habe auch so bei mir war Final Fantasy VI auf der PlayStation 1 so, dass da habe ich, glaube ich, so erst das erste Mal ein Spiel mit viel Text auf Englisch gespielt. Und da war ich auch noch sehr jung und hatte auch so ein bisschen Schwierigkeiten auf jeden Fall. Man kann es dann nicht alles so hundertprozentig nachvollziehen, auch wenn es einem Spaß macht. Ne?
Genau. Und ja, ich würde behaupten, dass ich so grundlegende Dinge vielleicht da schon gelernt habe, im Englischen.
Mit Sicherheit, klar. Keine Frage, da würde ich ganz stark von ausgehen. Wobei sich, glaube ich, der Lernprozess immer so ein bisschen in Grenzen hält. Manche Sachen nimmt man bestimmt mit, aber
ja, aber ich sag jetzt mal sowas zu, du kaufst dann ein Sword und siehst dann ein Schwert auf dem Bildschirm und dann kannst du dir, glaube ich, schon
das ist tatsächlich lustig. So viele von diesen Begriffen, das ist mir in der Schulzeit oder so oft aufgefallen oder auch im Studium, dass man einfach so viele von diesen Begriffen verinnerlicht hat, die mit Videospielen, in Anführungszeichen, zu tun haben, auf Englisch. Aber Leute, die keine Videospiele spielen, deren Wortschatz ist in dieser Richtung völlig begrenzt. Das ist unglaublich. Die können die Sprache oder so vielleicht insgesamt besser als du, aber kennen diese ganzen Begriffe trotzdem nicht.
Also im Mittelalter-Vokabular sind wir die Kings, ne?
Ja, ja. Das, also so dumm sich das auch anhört, das finde ich ist immer eine ganz spannende Beobachtung.
Ja. Ich habe auch früher, ich erinnere mich gerade, ich habe gerade so Flashbacks an Sachen. Ich glaube, wenn man den Kampf verlassen wollte, dann war der Befehl unten Run, ne? Dass du den Kampf verlässt, wie bei diesen klassischen Spielen halt eben so üblich.
Ja.
Und ich war mir dann, glaube ich, als Kind nicht sicher, ob ich dann gewonnen oder verloren hatte. Also dieses ganze Prinzip war mir so fremd, dass ich das gar nicht realisiert habe, was überhaupt passiert, wenn ich auf Run drücke.
Ja gut, wenn du das Wort nicht kennst, ne, dann und dann ist der Kampf plötzlich einfach vorbei und du bist wieder da, wo du gestartet bist. So.
Ja. Schon seltsam.
Aber ich find's schon ganz interessant auf jeden Fall. Ich habe mir was aufgeschrieben hier, tatsächlich mit Zettel und Stift. Du hast nämlich gesagt, du wolltest noch irgendwas über 30 FPS-Spiele sagen.
Xenoblade Chronicles auf der Switch ist zwar schon das zweite, die zweite Neuauflage von Nintendo von diesem Spiel. Die ist schön, weil sie in 16:9 läuft. Das lief es auf Wii, glaube ich, auch schon, ne?
16:9 wahrscheinlich, ja, würde ich jetzt mal einfach sagen, ja.
Ja, sie läuft nicht wie die 3DS-Variante auf zwei Bildschirmen und nicht in 3D. Auch das ist mir auch lieb so. Es ist wieder klassischer geworden jetzt. Dieses Spiel läuft mit 30 Frames und kann sie, glaube ich, auch nicht immer einhalten. Weil die Xenoblade-Spiele, ich bin ursprünglich drauf gestoßen, weil ich im Internet Content gesehen habe zu Xenoblade Chronicles X. Der Nachfolgeteil, glaube ich, für die Wii U rausgekommen ist.
Ja, ja mit und, diesen komischen Charakterdesigns haben wir auch schon mal.
Und das sieht für die Wii U unglaublich aus. Also ich habe dieses Spiel gesehen und habe gedacht, das läuft auf der Wii U krass. Läuft ja natürlich auch nicht immer flüssig, aber es ist schon krass, was die da auf dem Bildschirm gezaubert bekommen haben. Ähnlich ist es mit, obwohl das schon für die Wii rauskam, tatsächlich bei Final Fantasy. Ähnlich ist es bei Final Fantasy 5. ähnlich ist es bei Xenoblade Chronicles. Das kam zwar schon für die Wii raus, sieht aber auch noch, das ist auch viel Artstyle natürlich, aber sieht unfassbar aus, auch auf der Switch tatsächlich. Mit ein paar Haken. Du hast eine unfassbar krasse Weitsicht. Es gibt natürlich viel Pop-In und sowas, klassisch für die Konsolen, was so Pflanzen und Monster angeht und so. Aber die Welt ist so schön gestaltet und du kannst so weit gucken, dass es einfach ja, schön aussieht, wenn man es anschaut. Style over Substance dann wahrscheinlich.
Wie weit hast du es denn jetzt schon gespielt? Also ich hab damals ja die Wii-Version gespielt.
Mhm.
Und ich weiß, dass man am Anfang eine ganze Zeit da in dieser Stadt ist, oder?
Genau, ja. Man ist in seiner Heimatstadt, der Kolonie 9, dann wird das angegriffen und man muss nicht gehen, man entscheidet sich dann zu gehen, um einen Bösewicht zu verfolgen und dann kommt man auch so Final Fantasy 13-mäßig, kommt man plötzlich auf so ein Plateau.
Dann öffnet sich genau, das habe ich auch noch in Erinnerung und dann ist es relativ offen so.
Genau, und das ist auch gameplay-mäßig ziemlich geil, weil es sind auch schon überall Gegner, die ein sehr viel höheres Level haben als du. Das ist ja ziemlich cool bei dem Spiel, die du siehst, okay, da komme ich später nochmal wieder. Wie gesagt, 10 Stunden ungefähr drin. Ich bin jetzt auf dem Weg zur zweiten Stadt und bin gerade in so einem Zwischenlager. Aber so eine größere Gegend war schon dabei, als auch so Schlauch-Dungeons. Die zwei Haken allerdings. Das Spiel läuft auf 30 Frames. Mhm. Aber, da haben wir privat auch schon oft drüber geredet, das macht dir nach 10 Minuten Spielen nichts mehr.
Ja, da
es ist dann egal.
Man sich dran, ja.
Da gewöhnt man sich dran.
Und das ist ja auch kein Actionspiel in dem Sinne, ne?
Richtig. Wobei es ist ein bisschen frickelig manchmal, weil es auch viel um Positionierung geht. Aber das kannst du einfach 1A auch trotz der 30 Frames meistern.
Okay.
Das andere ist, es hat, glaube ich, wie ist das Wort dafür? Eine Auflösung, die nicht immer. Sag schnell.
Keine
die ist nicht immer gleich.
Auflösung?
Ja, die passt das je nach Load, sagt man im Englischen an. Also je nachdem, wie viel auf dem Bildschirm ist, passt das die Auflösung an. Und die ist immer sehr niedrig. Es sieht fast manchmal aus, wenn viel los ist oder wenn man weit guckt, als würde man das Wii-Original spielen. Es ist sehr verwaschen.
Okay,
aber
krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Es sieht richtig verwaschen aus, aber das macht die Sache tatsächlich auch nicht so richtig schlimm. Es ist fast so ein bisschen, als würde man so einen Grafikstil haben, der so aus Tusche besteht, weißt du? Also ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst.
Ja, ich weiß, was du meinst. So als würdest du Okami spielen.
Ich habe tatsächlich gerade im Kopf Bilder von Okami gehabt. Nee, aber die Auflösung wird halt relativ häufig sehr weit runter gerendert und das siehst du, den krassen Kontrast siehst du, weil die ganzen Bildschirmelemente das hat und so weiter. Die sind dann noch in, ich glaube, 1080p wahrscheinlich. Und die sind dann natürlich knackscharf gegenüber dem, was denn sonst restlich so passiert. Aber es hat irgendwie Charme und stört mich überraschenderweise nicht so stark, wie ich gedacht habe, bis gar nicht. Und dieses Spiel ist ja einfach ja, wunderschön und hat auch wieder eine gute Musik und sowas. Also das ist krass.
Ja, krass. Finde ich cool, dass dir das Spaß macht. Also ich habe das damals auch nicht durchgespielt und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich viel weiter gespielt habe, als du jetzt bist. Aber ich weiß, dass ich auch so meine Schwierigkeiten damit hatte da damals. Aber manchmal ist sowas ja auch ja, einfach so ein bisschen zeitabhängig, was man in der Zeit noch so spielt vielleicht oder was noch so abgeht. Und dann bleibt sowas vielleicht mal liegen. Ich habe es aber auch tatsächlich in guter Erinnerung. Und das wurde ja auch viel, also ich glaube, das wurde auch relativ abgefeiert in der Presse und so.
Genau.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja. War so immer das Spiel für Wii oder das große Rollenspiel, was man gespielt haben muss, so.
Ja. Genau. Hat ja auch nicht umsonst sehr viele Nachfolger bekommen, wo ich erst jetzt in der Recherche rausgefunden habe, es gibt dann noch den zweiten Teil, es gibt noch den dritten Teil, ist glaube ich der aktuelle, dann gibt es noch X auf der Wii U, was da auch bislang gefangen ist auf der Konsole. Wusstest du, dass es vom Teil 2 quasi ein DLC noch gibt, was eine Vorgeschichte zu 2 ist, was eine eigene Retail-Version bekommen hat?
Nee, wusste ich nicht. Bist du sicher, dass es 3 Teile gibt?
Ja, Xenoblade Chronicles, dann gibt es X auf der Wii U, dann gibt es auf der Switch noch Xenoblade Chronicles 2, dann gibt es noch Xenoblade Chronicles 2, diesem komischen DLC, was ein ganzes Spiel ist, und dann gibt es jetzt seit letztem oder vorletzten Jahr noch Teil 3.
Ach so, okay, ja. Okay, das ist noch ein neuerer Teil. Ich wollte gerade sagen, aber nicht auf der Wii oder so.
Nein. Die kamen auf der Switch, glaube ich, schon beide raus. Ja, und eben respektive der Wii U.
Ja, stimmt, ja.
Und das ist tatsächlich eins der wenigen noch verbliebenen Wii U Gefangenen-Spiele.
Das X. Ja.
Das X. Ja. Gilt als einer der besten Teile. Ich hätte die Wii U da gehabt, aber ich hatte keine Lust, das anzuschließen und habe mich dann für die bequemere Variante und weil es natürlich der erste Teil ist, Xenoblade Chronicles entschieden.
Ist das auf der Wii U auch das, wo du mit den Robotern und so rumfliegen kannst?
Ja, genau. Das ist das, wo auch der auf dem Cover der große Mac ist und so weiter.
Ja, dann habe ich jetzt ein Bild vor Augen so ein bisschen.
Ja.
Ja, cool.
Ja, und ich bin positiv überrascht davon. Wie gesagt, ich habe das auf dem 3DS damals angespielt. Das war, glaube ich, technisch bedingt nicht so mein Fall. Vielleicht auch nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Und jetzt macht es mir im Moment zumindest einfach Spaß. Es ist natürlich so ein 200-Stunden-Projekt, wo ich mir auch durchaus vorstellen kann, dass ich das nicht zu Ende spiele. Aber das ist dann ja auch nicht schlimm. Dann spiele ich nämlich Assassin's Creed 2 weiter.
Sicher ist, dass es 200 Stunden geht? Ich glaube eher.
Kann man bestimmt darin
Kann man bestimmt, ja. Aber oft sind die Hauptstories von diesen Spielen ja tatsächlich dann nicht ganz so lang, wie man wirklich denkt, ne?
Ich habe auch noch so ein Fallback, für den ich mich nicht schämen würde. Ich weiß nicht, ob das in der Ursprungsversion schon da war. Ich bin ja jemand, glaube ich, im Gegensatz zu dir, der nicht unbedingt eine Challenge in Spielen sucht. Ich spiele das momentan noch ganz normal, bin aber auch schon an eine Stelle gekommen, wo größere Monster kamen, wo ich noch ein, zwei Level grinden musste und ein bisschen mich mehr konzentriert habe.
Ja.
Hat dann auch sehr gut geklappt. Ich war sehr froh, dass ich da nicht hängen geblieben bin. So ein bisschen nur neue Rüstung anlegen und so weiter und ein paar Fähigkeiten ableveln, haben dann dafür gesorgt, dass ich den besagten Kampf dann relativ schnell geschafft habe. Aber das Spiel bietet, und das ist gefährlich für mich, es heißt sogar, und das Spiel ist schon an sich sehr gemütlich, wenn man da so, auch das Grinden macht Spaß, im Handheld-Modus zum Beispiel auf der Switch kann man einfach rumliegen und da ein bisschen nebenbei irgendwas gucken und da ein bisschen Monster bekämpfen, eignet sich dafür. Aber das Spiel wirbt an manchen Stellen mit dem Gemütlich-Modus.
Echt jetzt?
Ja.
Und das Spiel kämpft ja noch automatisch und so wahrscheinlich, ne?
Nein, die kämpfen ja sowieso schon einigermaßen automatisch. Du musst dich halt positionieren. Also das Spielprinzip, das Kampfprinzip kennst du vielleicht noch.
Ja. Man muss sich positionieren. Also man hat unten diese Leiste, wo man durch Sachen durchschaltet, ne?
Das ist tatsächlich nicht so intuitiv. Das ist aber in der Reihe so. Man gewöhnt sich dran. Man schaltet, hat da irgendwie bis zu 8 Fähigkeiten. Die lösen verschiedene Dinge aus und diese Fähigkeiten kann man grob gesagt so aneinander rein, dass es den maximalen Effekt eben hat. Dazu zählt dann auch Positionierung und verschiedene Sachen, auf die man achten kann. Es ist tatsächlich sehr tiefgreifend und es kommen bislang auch immer noch neue Sachen dazu, die man eben immer dazulernt. Blöd beschrieben, aber neue Mechaniken werden
irgendwie. Ja, aber das machen ja so lange Rollenspiele gerne mal, dass plötzlich nach 30 Stunden oder so wird noch irgendwie so was total Wichtiges eingeführt, was du dann auch für den Rest des Spiels wirklich brauchst oder so, ja.
Ich glaube, das ist da auch so, weil plötzlich gibt es Chain Attacks, plötzlich gibt es so bestimmte Sachen, die nur getriggert werden können, wenn du eine gute Beziehung, das war ja früher bei japanischen Rollenspielen auch immer so ein Ding, du kannst mit jedem Charakter in der Welt, hast du so ein Beziehungsbuch quasi, wie gut bist du mit dem gestellt, das hast du natürlich auch bei deinen Mitstreitern und wenn du besonders krass befreundet mit deinem Battle Buddy bist, dann könnt ihr noch krassere Attacken machen.
Ja, das also, da ist das dann wirklich als Spielmechanik auch so eingebaut, ne? Ich kenne das auch von Final Fantasy. Bei Final Fantasy 7 gibt es zum Beispiel diese Geschichte, je nachdem, welche Antworten du zu den anderen Charakteren gibst, kannst du an einer Stelle des Spiels mit einem Charakter auf ein Date gehen und das richtet sich halt nach diesem Wert, je nachdem, wie du die Antworten gegeben hast. Und dann so die Standardsachen sind halt Aerith und Tifa, ne, mit denen du auf ein Date gehen kannst. Aber du kannst zum Beispiel auch mit Barret auf ein Date gehen. Das ist ganz lustig.
Ja, weiß ich nicht, wo das Problem sein soll. Auf jeden Fall.
Haben halt viele Spiele, das meine ich damit, auch wenn man das nicht so vordergründig sehen kann, dass so im Hintergrund das getrackt wird.
Ja. Hier ist es ziemlich, bei Chronicles ist es ziemlich gamey, sagt man, glaube ich, darf man sagen.
Ja.
Du hast ähnlich wie bei der Tales-Serie in der Welt so verschiedene Orte, wo man Gespräche führen kann. Du bist so an so einer schönen Klippe und dann, je nachdem, welche Charaktere du schon hast, können da Leute Gespräche führen, die man dann triggern kann. Was ich da ein bisschen seltsam finde, ist, was ich auch am Anfang nicht gecheckt habe, weil ich habe immer gelesen und gedrückt. Es ist sehr viel vertont tatsächlich, ungewöhnlich für ein Nintendo-Rollenspiel. Sehr viel vertont, mit tatsächlich auch ganz guten englischen Sprechern. Man kann es sogar auf Japanisch stellen jetzt in der Version. Und dann hast du diese Gespräche, die halt extra sind, die sind auf der Karte eingezeichnet. Du weißt also schon, da kannst du hingehen. Bei Tales ist es dann, glaube ich, da musst du diese Orte finden, ne, die kommen dann zufällig oder so. Und hier ist es so, es ist so ein Gesprächssymbol auf der Karte, man läuft dahin. In den meisten Fällen ist es bei mir jetzt noch so, ich habe die Charaktere noch nicht, die hier sich miteinander unterhalten können.
Ach so.
So, ja. Aber wenn ich dann mal die Charaktere habe, dann unterhalten die sich und ich drücke den Text weiter und lese das schon, bevor die ausgesprochen haben, weil es ist immer auch wirklich sehr viel Text, ne? Und dann habe ich zu Anfang nicht gecheckt, okay, es gibt da eine Antwortmöglichkeit, wo ich immer automatisch die erste Antwortmöglichkeit dann genommen habe. Und plötzlich sind Charaktere wütend auf mich und ich wusste erst gar nicht, warum. Und dann habe ich bei den darauffolgenden Events mal drauf geachtet, wann denn ich mir eine Antwort aussuchen kann. Und teilweise kann ich das nicht wissen. Also jetzt ein lebhaftes Beispiel. Mit seinem besten Kumpel ist man sitzt man auf einer Bank und dann wird ein Gespräch getriggert. Und dann sagt der halt, ja, weißt du noch damals, als wir letztes Mal hier oben waren, und dann kann man sagen, ja, als wir uns gestritten haben oder irgendwie was anderes. Und du hast gar keinen, du weißt überhaupt gar nicht, du kennst ja die Geschichte von denen nicht. Also ich weiß nicht, ob die sich gestritten haben oder nicht. Und dann habe ich das Gefühl, das ist dann so ein bisschen random, weil man nicht genau weiß, was da vorgefallen ist und du hast aber trotzdem eine falsche und eine richtige Möglichkeit.
Ach so, das ist dann wirklich so, die eine ist falsch, die andere ist richtig.
Ja, ja, und bei der einen wird er dann sauer auf dich und bei der anderen dann kriegst du dann Herzen dazu. Es wird dadurch.
Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass du dadurch quasi deren Hintergrundgeschichte selber mitgestaltest, weißt du?
Nee, genau,
dadurch, das wäre gut. Du in der das wäre gut gewesen. Die Sachen auswählt, ja. Weil sowas
gibt es ja dann auch. Sowas gibt es auch, aber es war dann wirklich so. Ja, damals, und du kannst auch sagen, ich kann mich nicht erinnern, und dann ist der so wütend auf dich. Ja, weißt du nicht mehr, unser großer Streit und sowas und. Ja, ich weiß nicht, wie viel das ausmacht tatsächlich, aber auch das gibt es dort. Ich bin mal gespannt, wie weit mich das halten kann. Ich hoffe ja, dass irgendwann nochmal der Teil X, damit ist nicht der 10. Teil gemeint, sondern einfach die Variable X, weiß ich nicht, dass die nochmal irgendwie auf aktuellere Systeme es schafft.
Ja, würde mich auch interessieren, wie lange du da am Ball bleibst, weil manchmal ist es ja auch mit so Spielen, dass die so zwischenzeitlich dann mal so Längen haben, so ein paar Stunden auf jeden
Fall.
Das
kann ich mir vorstellen, dass es das bestimmt hat. Ja. Aber ich bin mittlerweile, das geht glaube ich auch mit dem Alter einher, weiß nicht, ob du das ähnlich siehst, ich bin dann auch nicht traurig, wenn ich es dann liegen lasse.
Nee, bin ich auch nicht. Und was ich auch finde, ist, dass wenn das Gameplay mal so ein bisschen repetitiv wird oder so und du dich ein bisschen langweilst, aber eigentlich noch Interesse am Spiel hast, kann es auch manchmal nicht schaden, das einfach eine Woche liegen zu lassen oder so.
Genau.
Und dann nochmal wieder reinzukommen, man denkt, ach ja, jetzt macht's mir wieder Bock, so. Auch wenn ich jetzt nichts wirklich Neueres mache als die letzten 2-3 Stunden, die ich gespielt habe, kann das schon sinnvoll sein, weil manchmal ist man auch einfach, wenn man so länger am Stück gespielt hat oder mehrere Tage hintereinander, dass einem das so ein bisschen überdrüssig ist und man dann einfach irgendwie denkt, boah, was mache ich hier eigentlich so?
Genau.
Ja.
Was man auch sagen kann, Ja, was man auch sagen kann, auch ohne den Gemütlichkeitsmodus, den ich noch nicht ausprobiert habe, ist das Spiel ein sehr wohlig warmes. Also das kann man gut jetzt in der Winterzeit, ihr habt ja alle die Infobox gelesen, wann das hier datiert ist.
Ja, no pressure,
Jetzt
ey.
in der Winterzeit ist das irgendwie auch passend oder genau genommen vielleicht auch sogar zur Weihnachtszeit. Das ist schon an sich ein gemütliches Spiel, finde ich. Noch. Ich weiß nicht, was später passiert an actionreichen Sachen. Tatsächlich weiß ich schon, ohne jetzt zu spoilern oder gespoilert zu sein, soll sich da noch, ähnlich wie bei X, wo man irgendwann den Mac dann kriegt, ne, soll sich noch was Größeres ändern tatsächlich, was ich gar nicht weiß, was es ist.
Okay, krass. Ja, weiß ich auch nicht. Also ich will dich jetzt aber auch nicht spoilen, wenn ich es wüsste.
Weißt du es?
Nein, ich weiß es tatsächlich nicht. Keine Ahnung.
Okay, also bei das Lustige, das ist jetzt auch kein wirkliches Spoilern, das Lustige bei Xenoblade Chronicles X ist ja, dass vorne drauf dieser Mac ist und dass das Spiel halt beworben wurde mit, ey, jetzt hast du auch diesen geilen Mac. Der
Ja.
kommt aber tatsächlich nach 40 Stunden oder so,
Ah,
die
okay.
Mechanik.
Krass, okay, das wusste ich auch nicht. Ich dachte, das wäre halt so Standard, dass du das von Anfang an fast hast.
Nee, und deswegen erwarte ich bei Chronicles alles.
Ja, kann auch passieren, ne? Also, wer weiß. Aber auch eine gameplaymäßige Änderung. Wahrscheinlich dann,
Ja,
ne?
ich schätze mir auch eine gameplaymäßige Änderung. Ich kann mir sogar vorstellen, dass der komplette Cast nochmal getauscht wird aus irgendeinem Grund. Kann ja alles möglich sein.
Ja,
Da
kann
freue
alles
ich mich.
möglich sein. Ja, das freut mich. Das ist doch schön. Da habe ich schon lange nicht mehr dran gedacht an das Spiel, muss ich sagen.
Ja, es ist ja nicht so, als würde es nicht genug zu spielen geben. Jetzt gucke ich mir auch noch zusätzlich, was in den letzten 20 Jahren so rausgekommen ist, an und spiele das dann.
Ja, aber manchmal kann das ja auch nicht schaden. Also habe ich ja auch gesagt, wenn einem die Spiele Spaß machen, warum soll man es nicht machen? Ist ja nicht zwangsläufig so, dass die Spiele damals schlechter waren, nur weil die Grafik nicht so gut war. Ne, das ist ja einfach so. Ich schmeiße ja auch zwischendurch mal ganz gerne nochmal was Altes rein und spiele das dann auch gerne durch, je nachdem,
So eine
was für ein Spiel ist.
alte Tiefkühlpizza.
Alte Tiefkühlpizza oder einen alten Apfelstrudel, ne? Damit haben wir
Ja.
Erfahrung. Ja, kleiner Insider am Rande.
Man muss natürlich sagen, wie gesagt, bei dem Spiel habe ich keine, nicht so richtig Nostalgie für, natürlich, finde ich trotzdem gut, aber mir ist schon bewusst, dass das ein altes Spiel ist und es gibt auch deutliche Schwächen, die ein Spiel heute nicht mehr machen würde. Vielleicht das ein oder andere wirklich sehr klassische japanische Spiel würde das machen, aber wenn heute ein neues Xenoblade rauskommt, und ich kann mir auch vorstellen, dass die Nachfolgerteile sich schon weiterentwickelt haben, aber so ein paar Designschwächen sind halt schon drin, die ich aber hinnehme, als früher war das so.
Ja, muss man dann auch. Also man muss auch ein bisschen mit dem Gedanken da rangehen, das kam dann und dann raus. Also ich könnte jetzt auch nicht noch ein altes PlayStation 1-Spiel oder so spielen, ohne den Hintergedanken, ach, das ist irgendwie, weiß ich nicht, 98 oder so rausgekommen. Das geht halt einfach nicht. Ne? Muss man sich halt so ein bisschen drauf einstellen und die Erwartungshaltung entsprechend anpassen, aber das tut man dann wahrscheinlich, wenn man sich dafür auch interessiert, so.
Ich bin tatsächlich jemand, wenn so ein Remaster rauskommt, was ja immer für mich schon gemacht ist, ich freue mich dann tatsächlich, und Puristen hassen mich jetzt, ich freue mich, wenn beispielsweise Steuerung modernisiert wird.
Ja, du, keine Frage. Bestes Beispiel, Resident Evil 1 Remake, ne, auf dem GameCube. Mit der, oder nee, da gab's noch gar nicht die neue Steuerung. Die
Ich
gab's ja
glaube, die
jetzt
war noch
erst,
relativ klassisch, ja.
die gab's ja jetzt erst mit dem neuen, mit der Neuauflage, mit der HD-Auflage.
Mit der HD-Auflage vom GameCube Remake.
Genau, ja, genau, dass du eine, also auch keine Twin-Stick-Steuerung, aber eine Analog-Steuerung hast. Wäre auch
Ja,
lustig, dass
genau.
das plötzlich ein Twin-Stick-Shooter ist, aber.
Und du hast dann auch so richtig schnell schießende Schrotflinten mit
Ja,
unendlich
genau, und
Munition
unendlich Munition und so, ne?
und
Genau, aber das spielt sich auch dadurch wesentlich angenehmer. Wobei ich auch sagen muss, dass ich die Panzersteuerung nicht so schlimm finde, wie vielleicht andere Leute heutzutage. Ich
Du findest
kann.
aber auch einfach alles geil, was Resident Evil hat.
Ja, das. Kann gut sein.
Nee, aber ich denke jetzt, an zum Beispiel GoldenEye, was nochmal rausgekommen ist. Das hat halt auf aktuellen Plattformen einfach eine aktuelle Shooter-Steuerung. Und das muss es auch haben, weil es ist nicht hinnehmbar, wie man das früher gespielt hat.
Ja, keine Frage. Das ist auf jeden Fall so. Ja, auch so Sachen, ja, Timesplitters 2 und so, das war ja auch so. Ja, das kannst du heute nicht mehr machen. Oder dass du bei so Spielen wie Turok und so nicht nach oben gucken kannst vernünftig.
Ja, wobei, du hast Timesplitters angesprochen, gerade wieder aktuell, hier wollen wir ja gar nicht sein, aber Timesplitters Studio wurde geschlossen.
Ja, das stimmt, das habe ich auch gehört, aber das ist ja nicht das einzige Studio, das das dieses Jahr ereilt hat, ne?
Das ist so, das gehört wohl gerade zu dem Zeitgeist dazu. Nee, aber bei Timesplitters muss ich nochmal eine Hand für ins Feuer legen. Nicht bei dir, du findest das auch gut, aber in Sachen Steuerung. Timesplitters kannst du, war eins der Spiele, läuft auch auf der Xbox noch, deswegen weiß ich das relativ, ist das
so
relativ
nah an mir. Wir reden jetzt vom zweiten oder vom dritten Teil?
Beiden eigentlich.
Okay.
Die habe ich auch erst vor kurzem ein bisschen angespielt, Nostalgie wegen. Da kannst du die Steuerung komplett umändern, wie es dir beliebt. Und das war schon früher so. Du kannst alles.
Okay, beim Dreier hatte ich das noch im Kopf, aber beim Zweier wusste ich es nicht.
Also beim Zweier ist eigentlich genau das gleiche Menü drin wie beim Dreier Kartoffelsalat.
Wie war das? Leck mich am Ausgussventil.
Stimmt. Und Harry Tipper.
Ach ja, gute alte Zeiten.
Ich gehe vor.
Timesplitters 3 für all die Kinder, die nicht genug Geld für eine Xbox und Halo hatten.
Ja, die vielleicht glücklicheren Kinder.
Möglicherweise, ja. Möglicherweise
es ist so wir müssen mal irgendwann über Timesplitters reden, machen wir jetzt gerade schon. Es ist so underrated.
Ja, das machen wir auf jeden Fall nochmal irgendwann. Aber ich würde sagen, da wir jetzt schon bei der 60-Minuten-Marke fast angekommen sind, würde ich sagen, wir leiten mal über und kommen auch noch auf mein Thema zu sprechen.
Ist es Timesplitters?
Es ist leider nicht Timesplitters 3, aber das wäre jetzt verdammt lustig.
Lame.
Ich habe tatsächlich auch einen zweiten Teil mitgebracht, in Anlehnung an Assassin's Creed 2.
Ich weiß schon, was du sagen willst. Wir haben gemeinsam Streets of Rage 2 gespielt.
Ja, ja, das ist richtig.
Das war ein sehr schöner Moment.
War es wirklich, ja. Aber wir haben es leider nicht durchgeschafft. Wo wir ja auch wieder so ein bisschen, wo ich ja gesagt habe, Gameplay-mäßig ist das einfach so schlecht designt worden, mit Absicht damals.
Ich bin mir ehrlich gesagt
nicht sicher, damit man einfach nur sterben kann.
Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht sicher, ob wir es nicht hundertprozentig noch nicht durchschaut hatten.
Nee, ich glaube nicht, Hendrik. Ich glaube, die haben das schon mit dem Hintergrundgedanken so designt. Man verliert bei dem Special Move Lebenspunkte, also seien wir mal ehrlich.
Ja, das stimmt schon. Man sollte natürlich noch den ein oder anderen Vierteldollar mehr in die Maschine einwerfen, ne?
Ja, das denke ich auch. Ja. Nee, aber ich habe.
Warte ganz kurz, ich möchte raten, ist es Jet Force Gemini?
Ah, leider auch nicht.
Das haben wir nämlich auch gespielt. Auch im Zweispieler-Modus und nicht so erfolgreich. Da haben sie die Steuerung nicht angepasst.
Wollen wir lieber den N64-Podcast hier draus machen?
Ja, und zwar auf die Switch-Version von Jet Force Gemini. Da haben sie die Steuerung nicht angepasst und das hat man auch gemerkt.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe ein aktuelleres Spiel mitgebracht. Und zwar ist das ein Spiel, was sich so ein bisschen dieses Jahr um den Titelspiel des Jahres bei mir prügelt mit Resident Evil 4, dem Remake. Und zwar ist das Alan Wake 2. Worauf ich mich schon gefreut habe, was mich aber tatsächlich nochmal sehr überrascht hat, weil ich doch den ersten Teil. Ja, ich mochte den schon gerne und es ist wahrscheinlich auch mein Lieblings-Remedy-Spiel gewesen. Also Remedy, der Entwickler. Dadurch, dass es so ein bisschen mehr in die Survival-Horror-Richtung geht, hat es mich tatsächlich sehr interessiert, da ich auch sehr großer Resident Evil-Fan bin, wie du ja auch schon so ein bisschen angedeutet hast.
Du magst Resident Evil?
Ich mag Resident Evil, man kann es kaum glauben, ja. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Spiel.
Hast du eigentlich gerade deine Leon S. Kennedy-Jacke an?
Nee, leider nicht. Ich fürchte, das wird ein bisschen warm hier dann zu sitzen mit Heizung an und so und der Lederjacke.
Aber du hast schon diesen Patronengürtel jetzt, wenn du die Jacke nicht an hast.
Ja, ich habe auch die Perücke auf.
Ja. Weil ich habe die Ada Wong-Klamotten an.
Ach so, ja. Aber das ist schön. Ja.
Ja, dachte ich. Also ich dachte, es wäre ein Videocast, aber ich war auf so viel nicht vorbereitet.
Ja, die neuen oder die alten?
Nee, die alten.
Also ohne Leggings.
Ohne Leggings. Ich habe auch noch, das Ashley-Kostüm habe ich schon anprobiert, aber das passte nicht.
Der Rock geht nur über eine Arschbacke.
wie hieß nochmal Ashley als Codename?
Baby Eagle.
Baby Eagle, ich meine die Präsidententochter.
Ja, das ist lustig am Anfang. Ja, das stimmt, was überhaupt gar keinen Sinn ergibt.
Erzähl aber, bitte weiter.
Aber der Zuschauer versteht es so, das ist ja so. Auf jeden Fall, naja, das Spiel ähnelt ja Resident Evil 4 schon so ein bisschen, würde ich sagen, was ja wesentlich früher in diesem Jahr rauskam. Und die Spiele sind auch gameplay-technisch relativ ähnlich, wobei ich sagen würde, dass Resident Evil 4 da schon noch die Nase vorn hat. Ja, was das Gameplay an sich angeht, auf jeden Fall. Mhm. Resident Evil 4 ist auf jeden Fall das bessere Actionspiel, sage ich mal.
Ich hab Alan Wake 2 nicht gespielt. Geht Alan Wake 2 überhaupt in die so starke Action-Richtung?
Nee, das nicht. Aber es hat schon Action-Passagen, wo es in Anlehnung an ja, Resident Evil 4 oder die Remakes, also klassisches Third-Person Survival-Horror, wo du ja einfach gegen Gegner kämpfst, die dich so terrormäßig verfolgen. Ne? So, also im ersten Teil ist es ja auch so ähnlich, gerade am Anfang, dass du da noch diese Stelle hast, wo du da in diesem Sägewerk, glaube ich, unterwegs bist und dann der Typ mit der großen Axt dich verfolgt und du das schon auf den Seiten so ein bisschen Foreshadowing-mäßig dann präsentiert bekommst und wie es dann auch wirklich eintritt nachher. So hast du es da eigentlich auch. Und das Geile ist aber, die Atmosphäre einfach, wenn du da durch den Wald gehst und plötzlich kommt dann so ein wild gewordener Axtmörder da aus dem Wald und der Wald ist so detailliert und du kannst vor lauter Blättern und Bäumen
den Wald gar nicht sehen.
Ja, wirklich. So ungefähr ist es. Und da kommt da plötzlich einer und schreit irgendwas und will dich einfach ermorden und es ist wirklich einfach nur geil und auch gruselig und es ist wirklich auch eins dieser Spiele, wo du bewusst gehst und nicht rennst. Das finde ich immer schön und das ist für mich immer so ein Zeichen, dass die Atmosphäre und die Stimmung des Spiels wirkt und dass du es tatsächlich ernst nimmst zu spielen, nicht einfach durchrennst und es ist scheißegal, ob du dir mal einen Treffer einfängst.
So. Bei Dead Space ist man auch viel gegangen.
Genau, bei Dead Space geht man auch viel. Es ist natürlich auch so ein bisschen ein Horror-Ding, aber zum Beispiel bei Souls macht man das auch öfter, aber weil man da natürlich auch so ein bisschen aufpassen muss, getroffen zu werden und so hinter jeder Ecke könnte was lauern.
Alan Wake geht dann auch um jede Ecke mit seinem Schild, was er vor sich aufbaut, sein Turmschild.
Ja, genau. Aber das ist ja das Interessante, man startet das Spiel ja nicht mit Alan Wake. Sondern
mit der FBI-Ermittlerin, ne?
Genau, es gibt einen neuen Charakter und zwar die FBI-Ermittlerin Saga Anderson.
Saga
heißt die, ja.
So wie Legend of Final Fantasy?
Ja, genau, S-A-G-A. Ja.
Krass.
Ja, und die kommt nach Bright Falls, die Stadt aus dem ersten Teil, um eine Reihe an Mordfällen zu untersuchen. Und gerade kurz bevor die da ankommt, passiert auch noch ein Mord. Es passiert dann im Intro und so. Ich will jetzt auch nicht, von der Story möchte ich eigentlich ungern zu viel spoilern, weil ich finde, man sollte das wirklich selbst erleben. Ich würde aber trotzdem ganz gerne so einen kleinen Abriss geben. Und die kommen zu zweit. Der andere FBI-Agent, der mit ihr dabei ist Alex Casey, gespielt von Sam Lake. Müsste der Schreiber von Alan Wake 2 sein, auch vom ersten Teil, ich glaube auch.
Und das Gesicht zu Max Payne.
Das Gesicht zu Max Payne, ja, genau. Da auf Max Payne komme ich übrigens noch mal zu sprechen, wenn ich über die Musik rede. Das ist nämlich auch ganz lustig. Genau. Also die kommen da an, untersuchen diesen Mordfall und dann entwirrt sich halt so ein übernatürliches Horror-Drama mit einigen Wendungen. Man spielt doch Alan Wake, der ja nach dem ersten Teil, ich weiß nicht, den ersten Teil, ich spoiler den ersten Teil jetzt, oder?
Er ist jetzt schon, ist ja schon 10 Jahre alt. Es kam vor kurzem noch ein Remaster raus. Das würde ich zwar noch spielen, aber es gibt ja, wie gesagt, so viel. Ich wäre jetzt nicht böse, wenn du das spoilern würdest.
Okay. Ja, also wer das nicht hören will und das unbedingt nochmal spielen möchte, sollte sich am besten jetzt die Ohren zuhalten und irgendwie, weiß ich nicht, in 5 Minuten wieder reinhören.
5 Minuten?
Ich weiß ja nicht, wie viel ich rede.
Ich habe gerade die Situation im Kopf, hört einfach in 5 Minuten wieder rein und dann macht das jemand und dann so, ja Leute, das war's auch schon. Viel Spaß.
Nee, oder in 5 Minuten sage ich dann genau den krassesten Spoiler.
Ja. Ist in Wirklichkeit seine Mutter.
Ja, also ich werde auch nicht so viel verraten. Am Ende vom ersten Teil ist es auf jeden Fall so, dass Alan Wake in diesem Dark Place, der offensichtlich ein irgendwie so eine komische Zwischenwelt zu sein scheint oder so, unter diesem See gefangen ist und nicht mehr entkommt, quasi. Er schafft es, seine Frau zu retten am Ende des zweiten Teils, die am Anfang des Ende des ersten Teils, die am Anfang des ersten Teils verschwinden. Er bleibt aber dann selbst da gefangen. Und man spielt, die Abschnitte, die man mit ihm spielt, finden dann auch in diesem Dark Place statt, der natürlich so ein bisschen den Regeln der Natur sich widersetzt und dadurch Gameplay-technisch und Level-Design-technisch auch ein bisschen offener ist.
Ich habe eine Frage.
Ja.
Ich melde mich, hier hinten wird geschnipst.
Ja, Henrik, bitte.
Oh, danke. Henrik Höltje, Patiently Gaming. Tim, du musst hier unbedingt schneiden.
Ich schneide gar nichts hier.
Da bitte ich zu schneiden, ich habe meinen vollen Namen gesagt. Also echt jetzt. Ist es so, wenn du von dem Dark Place sprichst, ist es eine ganz andere Welt oder ist es Bright Falls nochmal in Silent Hill gewandt?
Nee, es ist eine ganz andere Welt. Es ist tatsächlich New York, glaube ich. Wo er da gefangen ist, zumindest eine Repräsentation von New York.
Ah, okay. Ich weiß gar nicht, wo kommt der Bezug zu New York her?
Die haben da gewohnt, er und seine Frau. Und man ist auch in der Wohnung dann und so, in dem Apartment-Building, wo die beide gewohnt haben. Man ist auch im Talkshow-Studio unterwegs und da gibt es einige Orte. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht. Und es unterscheidet sich tatsächlich auch spielerisch. Du hast tatsächlich, wenn du mit Saga in Bright Falls unterwegs bist, eher Gegner, die ja klassische, die kann man schon mit den Resident Evil 4 Gegnern vergleichen, mit den Ganados oder so, die mit einer Axt auf dich losgehen oder eine Axt auf dich schmeißen und die dann mit der Shotgun wegballerst, so in Anführungszeichen. Und wenn du im Dark Place mit Alan Wake unterwegs bist, ist es eher so, dass überall Schatten unterwegs sind und du weißt nicht so richtig, welche davon materialisieren sich jetzt wirklich und werden zu Gegnern. Und du musst da halt viel mit der Taschenlampe arbeiten, Gegner ableuchten und keine Ahnung. Was ja auch eine inhärente Spielmechanik ist seit dem ersten Teil.
Gibt es wieder Batterien-Sachen?
Genau, dass du das Licht tatsächlich als Waffe einsetzen kannst. Ja, genau, weil die Gegner haben immer so ein Schild. Das musst du dann erst quasi abarbeiten mit der Taschenlampe und dann kannst du die erst verletzen.
Ich hätte mir neulich beim Prime Day fast eine Taschenlampe gekauft, die so hell sein soll wie 30 Fernlichter von aktuellen Autos.
Wie 30 Fernlichter? Und du stellst ja noch mal eine Straße und verursachst Unfälle mit Absicht und so.
Ich wollte den Flugverkehr lahmlegen, habe ich gedacht.
Ja.
Jan, das ist kein Spaß. Ich hätte mir die fast gekauft, weil das war ein super Angebot, sag ich einfach mal. Ja, ist jetzt verstrichen, leider. Aber diese Taschenlampe ist so hell oder soll so hell sein, so wurde es beworben, die hat hinten am Griff so einen Kühlkörper. Und das ist schon LED-Technik. Ja. Vielleicht hole ich mir die noch.
Aber nicht,
auch
mit,
um
so,
das
mit, nicht mit so einem Lüfter, der sich dreht, oder?
Nee, das ist einfach nur so. Das ist so cool, so kühlkörpermäßig wie bei so einer neuen SSD.
Ja. Verrückt.
Um das Böse zu bekämpfen.
Ja, also im nächsten Teil sollten die vielleicht mal sich den technischen Gegebenheiten anpassen und Alan Wake so eine Taschenlampe geben, dann wäre das Spiel auf jeden Fall wesentlich leichter.
Ja, er strahlt einmal den ganzen Wald aus.
Ja. Ja, aber auf jeden Fall unterscheidet sich das Spiel doch nochmal ganz enorm von so, ja, ich sag mal, klassischeren Survival-Horror-Geschichten, weil du hast tatsächlich eine Ermittlungsfunktion, wenn du Saga spielst. Sie hat so eine Art Mind Palace oder Mind Place, wo sie sich dann zurückziehen kann. Das ist dann quasi dein Menü mehr oder weniger. Du kannst dann da an den Schreibtisch gehen. Da liegen dann Waffenmagazine, wo du deine Waffen upgraden kannst. Du hast aber auch so eine Wand, wo du deine ganzen Hinweise sortieren kannst. Du findest nämlich im Laufe des Spiels Hinweise zu unterschiedlichen Fällen. Du hast dann auch so ein kleines Aktenschränkchen mit deinen Fallakten drin, kannst die einzelnen aufrufen, findest dann neue Hinweise zu einem Fall, musst die dann zuordnen. Und
hat man einen roten Faden?
Ja, ich weiß tatsächlich nicht, ob es ein roter Faden ist, aber man hat auf jeden Fall einen Faden, womit das verbunden wird, ja.
Hat man einen roten Hering? Und ist es, meine nächste Frage, ist es genauso cool wie in, scheiße, wie heißt das Spiel, Jan?
L.A. Noir?
Ja, ist auch ein gutes Spiel, aber ich rede von, auch von PS3, wo man diesen FBI-Agent Norman Jaden.
Heavy Rain.
Heavy Rain, natürlich.
Ja.
Der hat auch so ein Mind Palace gehabt in seiner Cyberbrille.
Ja, aber das war noch ein bisschen was anderes. Also dieser Mind Palace von ihr, das hat tatsächlich auch noch geschichtliche Bewandtnis im Spiel und so. Also das ist auf jeden Fall alles eingebunden. Das ist auch alles ziemlich gut gemacht, wie das so zusammenführt und alles ineinander greift, die ganze Geschichte mit den Charakteren, weil es geht ja auch viel darum, es war ja im ersten Teil auch schon so, dass inwiefern Kunst die Wirklichkeit beeinflussen kann und so. Und darum geht es ja auch, dass Alan Wake quasi versucht, sich aus diesem Dark Place rauszuschreiben, in Anführungszeichen, indem er eine Geschichte erfindet, die dafür sorgt, dass er entkommen kann. Weil es gibt ja diesen Widersacher, die Dark Presence wird das genannt, der quasi seine Identität angenommen hat unter dem Namen Mr. Scratch.
Okay.
Ist quasi einfach nur, eigentlich ist es so ein Schattenwesen, hat aber seine Gestalt angenommen und versucht quasi genauso da zu entkommen und quasi Dunkelheit über die Welt zu bringen.
Okay.
Wenn ich das jetzt ein bisschen komprimierter so darstellen kann. Und das ist im Endeffekt der große Widersacher des Spiels. Und die kommt im Dark Place, du musst dann abhauen. Es gibt dann auch so ein, zwei Verfolgungssequenzen, wo du dann wegrennen musst und so. Genau, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass gerade dieser Anfang, wenn du da ankommst, mit der Atmosphäre durch den Wald gehst, es gibt auch ganz viele Abschnitte, wo tatsächlich gar nicht gekämpft wird. Und ich glaube tatsächlich, in den ersten 2-3 Stunden kommt kein einziger Gegner im Spiel. Und das ist schon extrem ungewöhnlich für ein modernes Spiel. Wenn man das so auf die ganze Spielzeit sieht, das Spiel kann auch gut so 25-30 Stunden gehen, was für so ein Third-Person-Shooter-Action-Spiel schon relativ lang ist. Also wir haben ja oft da auch schon drüber geredet, dass Resident Evil 4 schon so ein langes Spiel ist. Und das geht keine 20 Stunden so, ne? Und Alan Wake 2 lässt sich zwischendurch halt auch echt viel Zeit zum Erzählen und um Atmosphäre zu erzeugen und so. Und das ist auch die allergrößte Stärke des Spiels. Ich kann da, also so ein krasser Magic Moment war für mich, unterschiedliche Bereiche, wo man auch mit Saga dann hin kann. Man kann mit dem Auto dann dahin fahren und wieder zurück, je nachdem, in die Stadt oder in den Wald.
Ist es dann so Deadly Premonition-mäßig, dass du dann frei in der Stadt erkunden kannst oder was?
Du kannst da rumlaufen, aber du kannst nicht über Deadly Premonition mit dem Auto fahren selber. Du kannst nur aufs Auto klicken und sagen, hier, fahr dahin. Aber du kannst jetzt in der Stadt rumlaufen. Es gibt auch ein paar Collectibles und so, auch im Wald. Du brauchst auch aller Resident Evil dann manchmal erst ein Item, um was zu öffnen oder wenn man das Metroidvania nennen will, womit ich es jetzt nicht verglichen hätte, weil Resident Evil dann schon näher da kommt, dass du erst einen Schlüssel brauchst oder einen Schraubenzieher, Bolzenschneider.
Juwel.
Nee, das tatsächlich nicht. Aber man braucht an einer Stelle ein Herz, glaube ich.
Ja, dann kann ich das Spiel aber nicht durchspielen.
Kein metaphorisches Herz.
Ach so.
Genau, aber das ist so, also das ist extrem krass am Anfang, wie das diese Atmosphäre erzeugt. Und für mich war ein Magic Moment, wenn man in ein anderes Gebiet kommst, Watery heißt das, da gibt es auch so einen Trailerpark und dann gibt es da in der Stadt so zwei Brüder, die da gefühlt jedes Business aufziehen, was sie können. Und die haben auch so Werbespots, die dann da laufen und der eine Bruder hat immer gar keinen Bock, mit auf Kamera zu sein. Das ist schon ziemlich nice gemacht, weil man trifft die dann auch im Spiel Und die haben auch einen Freizeitpark gegründet, der heißt Coffee World.
Ja, das habe ich irgendwo schon im Internet gesehen.
Wo es halt nur um Kaffee geht.
Ja.
Was so mega random ist. Und wenn du zuerst in diesen Bereich Watery kommst, ist es, die Atmosphäre ist alles so diesig, sowieso extrem krasse Lichtstimmung, das Spiel. Sowieso, also wie die Hauptcharaktere aussehen, ist auch richtig, richtig krass. Also das sieht schon, ja, selten was Cooleres gesehen, würde ich sagen.
Okay.
Ja, wenn man dann in den Freizeitpark kommt, mit der Musik, mit den Fahrgeschäften, die da laufen, das ist atmosphärisch so dicht und cool gemacht. Ich finde es sehr, sehr beeindruckend und ich habe, glaube ich, selten ein Spiel gesehen, was so atmosphärisch ist wie das. Ja. Und die Musik tut da nur noch ihr Nötigstes. Also, die haben ja schon immer, Remedy war ja immer schon so ein bisschen dafür bekannt, auch Musik einzusetzen mit Vocals und so. Haben die ja bei Alan Wake 1 auch gemacht.
Ja.
Und jetzt ist das Lustige tatsächlich, es gibt eine Band, ich weiß nicht, ob du die kennst, die Poets of the Fall. Das ist eine finnische Rockband, die gegründet wurde für einen Song für Max Payne 2, meine ich.
Ah, okay.
Und die haben auch, also viele Lieder von denen, die sind danach sehr bekannt geworden, auch in Finnland Platz 1 und keine Ahnung. Das Lustige ist ja, dann wieder die Verbindung zu ziehen zu Alan Wake, weil das ist ja eine Stadt, in Bright Falls leben ganz viele Leute aus Finnland.
Ah, okay.
Fand ich total spannend irgendwie, als ich das rausgefunden habe, dass das auch eine finnische Rockband ist. Genau, und also im ersten Teil war es auch schon so, da laufen oft Songs von denen, so im Radio oder so. Es gibt ja auch diese berühmte Szene mit der Rockbühne im ersten Teil.
Genau. Muss ich mir die so vorstellen wie Lordi?
Nee, überhaupt nicht.
Okay.
Es ist sehr viel ruhiger und ja, sehr viel textbezogener, die Musik. Aber ich finde die tatsächlich sehr cool. Ich höre die tatsächlich auch gerne. Wer möchte, kann sich die natürlich gerne bei Spotify oder so anhören. Poets of the Fall heißen die.
Poets of the Fall klingt tatsächlich wie so eine 2007er Indie-Scream-Band.
Scream-Band?
Scream, also mit so Schrei, so Indie-Rock-Musik und dann, wo so Schrei-Passagen drin sind.
Okay.
Ja, ich sag mal, ich habe jetzt kein Beispiel. 2007 sollte eigentlich reichen da. Guck da mal in die Charts.
Was war 2007 in den Charts?
Ja, weiß ich nicht. Diese Scream-Bands.
Scream-Rock-Bands, ja, okay.
Ja. Ja. Ich musste gerade ein bisschen an Bullet for My Valentine denken.
Ja, ich kenne jetzt nicht so viele Songs von denen.
Ist genau das, was ich gerade beschrieben habe.
Ah, okay, okay.
Nee, das war jetzt also okay. Bitte?
Ja, ich habe keine Ahnung.
Ja.
Auf jeden Fall ist die Musik, trägt viel dazu bei. Im ersten Teil war es eher noch so ein bisschen auch klassischere Songs, die auch am Ende der Kapitel und so gespielt wurden. Und jetzt ist die ganze Musik halt extra fürs Spiel angefertigt worden, zumindest ein Großteil davon. Insbesondere die Endkapitel-Songs und so. Und die sind halt alle auch geschrieben mit Vocals und so, unterschiedliche Künstler. Und das ist schon extrem geil gemacht und trägt extrem viel auch zur Stimmung bei. Also das finde ich ist echt eine sehr, sehr coole Sache. Also dafür bin ich aber sowieso auch immer ein bisschen ein Sucker, wenn in Spielen auch Songs mit Vocals vorkommen und das auch cool gemacht ist. Finde ich schon echt schön. Und tatsächlich läuft auch, ist mir das zum ersten Mal, also oder somit zum ersten Mal aufgefallen, es gibt eine Stelle, da ist man auch in einem Altenheim im zweiten Teil von Alan Wake und dann im Aufenthaltsraum, da ist so eine Musicbox. Da läuft tatsächlich auch ein Song von der Band, den ich schon lange vorher gehört habe. Und das fand ich dann cool, weil...
Okay, krass. Das ist ja, ein Moment dann.
Ja, weil man denkt, ach krass, das kenne ich schon. Ja. Das ist echt nice. Und da haben die sich auch viel Gedanken gemacht. Und insbesondere fand ich diesen Fun-Fact lustig, das habe ich auch erst letzt gelesen, dass ja, die offensichtlich gegründet wurden nur für den Soundtrack von Alan Wake 2. Schon ein bisschen abgefahren. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall eine große Stärke. Und es gibt auch sowieso, Musik spielt eine große Rolle. Ja, ich hatte das schon erwähnt mit der Talkshow, dass Alan Wake auch dann in dieser Talkshow, im Talkshow-Studio ist und so. Es gibt so Musical-Anleihen und so. Und das ist schon echt cool gemacht. Allgemein, es gibt auch eine Stelle im Kino. Und da muss ich ja auch sagen, hat mich auch sehr beeindruckt. Du kannst tatsächlich so einen ganzen Kurzfilm dann im Kino gucken, der nur für das Spiel gedreht wurde.
Okay.
Der auch mit Schauspielern aus dem Spiel ist und so. Und das ist schon abgefahren geil. Wie gesagt,
ja, sowas mag ich auch.
Geht halt 15, 20 Minuten, ne? Das ist schon
krass.
Okay. Ist schon echt krass, ja. Und da haben die echt nicht gespart, was so stilistische Entscheidungen angeht, ist das Spiel wirklich on point. Und ja, die Geschichte ist an manchen Stellen nicht hundertprozentig klar nachvollziehbar, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen Sinn der Sache, dass Sachen so ein bisschen offener gelassen werden oder man während des Spielens noch so ein bisschen im Dunkeln tappt, was dann später aufgelöst wird. Ne?
Wortwörtlich.
Genau, das ist ja nur auch nichts Besonderes. Und was ich tatsächlich auch krass finde, es ist ja nur auch eine richtige Horrorgeschichte. Es wird auch mehrmals im Spiel erwähnt, dass er eine Horrorgeschichte schreibt und so. Mhm. Und eigentlich, wenn man das Spiel so spielt, kommt es einem nicht so brutal vor, wie zum Beispiel, ich denke jetzt immer an das Resident Evil 2 Remake oder so, wo es dann schon
ein paar, sehr grafisch.
Ja, sehr explizite Stellen, wo man da durch den Gang geht und man kann den Kopf von dem einen so und da fällt halt der Unterkiefer ab. Nichtsdestotrotz gibt es dann so Stellen, wo es krass brutal ist, wo man krasse Gewalt plötzlich sieht, auch wenn es jetzt Gewalt, die schon vorher geschehen ist oder nur Körper, die da liegen oder aufgebahrt sind, sage ich mal. Da denkt man sich dann schon, krass, ist schon heftig. Aber das ist so cool gemacht. Das Spiel ist jetzt nicht übermäßig gewalttätig, sondern weiß auch, das so einzusetzen. Mhm. Und so, dass es auch Wirkung erzielt. Das finde ich ist schon ziemlich nice. Ja. Und so wie die Charaktere geschrieben sind, gerade Saga, glaube ich, einer meiner liebsten Charaktere, so die ich seit langem gespielt habe, würde ich sagen. So nachvollziehbar und so menschlich habe ich das eigentlich selten erlebt. Fand ich echt super cool. Aber da kommt man halt auch schon sehr ins Spoiler-Territorium rein und ich möchte eigentlich da auch nicht so viel drüber verraten. Ich finde, das ist nur ein Spiel, das ich jedem sehr, sehr ans Herz legen kann, der sich gerade auch so ein bisschen für ja, was können Spiele noch sein, als nur Daddelei ans Herz legen möchte. Weil es halt auch schon ja, literarische Aspekte und so hat. Es geht halt auch um Kunst und so, ne?
Ja, das geht halt vor allen Dingen um Autoren, ne?
Genau, ja. Ja, ich finde das
Spoiler-Territorium ist auch der Name von meinem Autotuning-Shop.
Ja, es ist gut. Es ist gut.
Ich habe zwei Fragen zu Alan Wake 2.
Ja, schieß los.
Passenderweise. Hat das Spiel auch einen gemütlichen Modus?
Hat, glaube ich, einen Story-Modus, ja.
Ach, echt jetzt?
Okay. Ich glaube schon, ja.
Hätte ich gar nicht erwartet.
Ja, ich habe.
Macht aber Sinn bei der guten Erzählung, das vielen Leuten zugänglich zu machen.
Macht auf jeden Fall Sinn und ich glaube tatsächlich auch, also ich habe es auf normal gespielt und ich sag mal so, wenn man viel Erfahrung mit Spielen dieser Art hat, ist es kein schweres Spiel. Mhm. Aber ich glaube, wenn man jetzt nicht so ein versierter Spieler ist mit so super viel Survival-Horror-Erfahrung, kann ich mir auch schon vorstellen, dass man da manchmal an seine Grenzen kommt, weil die Gegner sind schon manchmal knackig, auf jeden Fall. Ja.
Finde ich übrigens eine schöne Entwicklung, dass Spiele heute nicht mehr nur noch so einen Leichtmodus haben, wo man sich dann immer so ein bisschen schlecht fühlt, wenn man den anmacht, sondern dass es jetzt offiziell bei vielen Spielen immer Story-Modus heißt, wenn man einfach da passiert dann auch das, was beschrieben wird, du kannst die Story genießen, ohne dass du jetzt die schnellsten Reflexe hast oder sowas, ne?
Ja, finde ich auch. Ist auf jeden Fall eine gute Sache, solange sich die Story auch lohnt, ne?
Ja, natürlich. Meine zweite Frage zu Alan Wake 2 ist, hast du den Film Das geheime Fenster gesehen mit Johnny Depp aus dem Jahr 2004?
Oh ja, ich glaube schon, aber wenig Erinnerung noch daran.
Da muss ich immer an Alan Wake denken, weil da gibt es Das ist dieser Film mit Johnny Depp, wo er sich zum Schreiben in so eine Landhütte zurückzieht und dann kommt doch dieser gruselige Typ und sagt, ey, die Geschichte habe ich erfunden. Kann man mal gucken. Ich wollte den nämlich neulich gucken, habe aber nicht mehr gewusst, wie der heißt und habe versehentlich einen anderen Johnny Depp-Film angemacht. Fluch der Karibik. Nein. und zwar habe ich die neuen Pforten angemacht.
Oh, echt? Den mag ich voll gerne. Ja.
Der ist auch krass, aber ich habe diesen Autorenfilm erwartet, wo er sich Alan Wake-mäßig im Wald versteckt und dann kommt das da und dann wird Geschlechtsverkehr in einem brennenden Schloss vollzogen und ich war überfordert.
Das geht aber schnell bei dir.
Ja, es braucht nur ein brennendes Schloss und ein Akt.
Ja, den Film mochte ich irgendwie immer gerne, weiß ich nicht. Das ist auch so ein...
Es ist bei mir auch, ich habe beide Filme früher schon gesehen und zählt zu den, übrigens ein neues Podcast-Thema, was ich gerne mit dir besprechen will, zählt bei mir zu den Kinderfilmen, die gar keine Kinderfilme sind, weil ich die viel zu früh gesehen habe.
Okay, ich notiere mir das auf meinem schlauen Zettel. Für das nächste Special, das wir anteasen, das in 3 Jahren.
Es ist alles, jede Folge ist ein Special.
Ja, das stimmt. Ja, eine Sache, die ich vielleicht noch, wenn ich nochmal zurückkommen kann zu Alan Wake, so ein bisschen sagen möchte, warum ich am Anfang auch gesagt habe, steht so ein bisschen in Konkurrenz mit Resident Evil 4, weil all die Sachen, die ich jetzt so ein bisschen beschrieben habe, natürlich extreme Stärken von dem Spiel sind, die Resident Evil 4 nicht hat. Ne? Resident Evil 4 kann auch gute Atmosphäre und so und die Story ist auch okay, aber
es ist eine Resident Evil Story.
Ja, das ist bei Alan Wake schon ein ganz, ganz anderes Level. Der große Vorteil, den Resident Evil hat, ist das Gameplay. Und das ist nochmal eine ganze Ecke besser als bei Alan Wake, auch wenn es vielleicht auch im ersten Blick nicht so unterschiedlich aussieht.
Ach, echt? Okay.
Ja, also ich finde schon, Alan Wake ist dann doch schon nochmal bisschen steifer, man hat weniger Möglichkeiten. Du hast natürlich keine Nahkampfangriffe, du hast nicht so viel unterschiedliche Items und Waffen. Das Waffen-Upgrade-System ist auch eher rudimentär, würde ich sagen. Du hast zwar mit Saga dann noch so Sachen, dass du auch Charms sammeln kannst, die du ausrüsten kannst. Die macht sie dann an ihr Armkettchen oder so. Und die geben dir dann so passive Boni, wie zum Beispiel Gegner werden länger gestaggert, wenn du die mit der Taschenlampe anleuchtest oder so. Oder du hast mehr maximale Lebenspunkte. Aber das ist alles so ein bisschen rudimentär. Und das Kampfsystem ist nicht ganz so dynamisch, würde ich sagen. Da merkt man schon, dass Resident Evil 4 schon noch mehr ein Actionspiel ist als Alan Wake 2.
Ja.
Finde ich zumindest. Und für den dritten Teil können die das gerne beibehalten. Ich finde das total toll. Mir hat es auch deswegen noch mal eine ganze Ecke mehr Spaß gemacht als Alan Wake 1, weil du halt viel mehr Fokus auf die einzelnen Gegner hast. Die Gegner sind viel gefährlicher und du musst echt ein bisschen taktischer rangehen, dass du da auch überlebst, weil es auch schwierig ist, sich im Kampf zu heilen. Nicht so wie bei Resident Evil, dass du einfach, du schmeißt dir ein Spray ein und gut ist. Nee, du musst dich richtig hinsetzen und dich verbinden tatsächlich. Und das kannst
das
du
heißt,
nicht mal eben zum Kampf. Ja.
Das heißt, es ist noch, es sind noch Kugeln in der Trommel für einen etwaigen Nachfolger.
Ja, auf jeden Fall. Der Nachfolger wird auch kommen. Das Ende ist, sag ich mal so, ist nicht abgeschlossen. Ja. Und ich würde mich freuen, wenn das auch wieder in die Survival-Horror-Richtung geht, nur noch weiter ausgebaut, weil das ist schon ziemlich genau mein Jam, muss ich sagen.
Ja, ja.
Ja, auch ich finde, es ist ein sehr tolles Spiel und wahrscheinlich mein Spiel des Jahres. Trotz, wie gesagt, Resident Evil und Baldur's Gate ist ja auch dieses Jahr noch rausgekommen, mit dem ich genug Stunden versenkt habe. Mich hat das trotzdem so drangehalten und auch auch in gewissermaßen überrascht, muss ich sagen. Deswegen, geiles Teil. Sollte man sich auf jeden Fall reinziehen, wenn man nicht zu zart beseitet ist und auch gerne mal anspruchsvollere Spiele spielt, würde ich sagen.
Ja, schade.
Schade, ich bin dumm. Das ist kein Spiel für mich.
Ich bin dumm und habe Angst. Dann wollte ich den 2001er Film mit Johnny Depp Blow sehen, habe aus Versehen Gilbert Grape irgendwo in Iowa angemacht. Nein, das ist ein Spaß.
Ich dachte, du hast es aus Versehen auf einschlägigen Internetseiten eingegeben und dann hast du ganz andere Suchergebnisse bekommen.
Dann wollte ich den 2016er Film Alice im Wunderland mit Johnny Depp sehen und habe aus Versehen, was nehmen wir denn jetzt hier mal, Corpse Bride angemacht. Hast du mal Corpse Bride gesehen?
Bin ich mir nicht sicher.
Das ist dieser Animationsfilm, wo Johnny Depp animiert ist und eine Leiche heiratet.
Ah, nee, doch, den habe ich nicht gesehen. Dafür habe ich einen anderen Johnny Depp-Film letztens gesehen, wo ich ganz lange dachte, dass das ein Kinderfilm ist. Charlie und die Schokoladenfabrik.
Ich habe die Version nicht gesehen, aber ist es sehr hart?
Ja, was heißt sehr hart? Aber wenn man da so rangeht mit dem Gedanken, dass das ein Kinderfilm ist, ist das schon extrem heftig, finde ich.
Jetzt, das ist ja ein aktuelles Thema, denn dein Dune-Crush Timothy Chalamet ist ja der neue
Willy Wonka,
Charlie
ja.
aus Willy Wonka, genau, nicht Charlie. Charlie ist der Junge. Ja. Willy Wonka.
Ja, also dazu mehr im großen Timothy Chalamet Podcast oder Johnny Depp Podcast, je nachdem, worüber wir reden. Ja.
Je nachdem, wer von uns beiden den Streit gewinnt.